Ein weiteres Mal darf ich die illustre Besenwagenrunde inklusive Gast bei mir zu Hause begrüßen. Beim letzten Mal haben wir hier mit Dominik Klemme gesessen und Wein gesoffen. Heute begrüßen wir, lange erwartet, was lange währt, wird endlich gut. Ich glaube, vor anderthalb Jahren haben wir das schon mal probiert. André Greipel. Hi André.
Ja, hallo zusammen. Ich bin mal direkt hierher gefahren, weil das letzte Mal war das über so eine geile App, da hat das nicht so gut funktioniert. Aber deswegen habe ich gedacht, dann werde ich mal mir das Bier hier schmecken lassen. Aber natürlich alkoholfrei, weil ich bin mit dem Auto.
Also sehr vorbildlich. Ich kann direkt von dem Stuhl ins Bett fallen und trinke deswegen hochprozentigen Alkohol.
Es begrüßen euch wie immer eure bekannten Besenwagenfahrer Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Staff.
Und präsentiert wird die ganze Nummer von Rafa. Und heute ist so was Lustiges rausgekommen. Wir haben schon drüber geredet. Lustige Skateboard-Trikots von Rafa. Wir nehmen donnerstags auf heute bei der Giro-Präsentation, Team-Präsentation. Und reden wir gar nicht viel drüber. Ich find's geil.
Ich feiere es auch mega. Auf Twitter finden es alle irgendwie ziemlich scheiße, aber ich find's einfach genial.
Ich bin mal gespannt, was ihr in einer Woche sagt. Wenn die Folge rauskommt, dann habt ihr das mal ein bisschen sacken lassen.
Nee, ich glaube, man hat es auch mal fahren sehen.
Ich glaube, ich finde es dann sogar noch geiler. Jetzt die Rückenansicht finde ich mega. Und ich finde auch das Rad einfach, ist halt einfach wie beim Skateboard. Und die Sticker, also als wenn man Sticker übereinander kleben würde, hinten am Rahmendreieck. Ich finde es ziemlich cool. Ist immer was anderes.
Ich frage mich, was zuerst, aber die Ente oder das Trikot?
Ich glaube, zuerst die Ente. Die ist so dominant, würde ich sagen.
Und meinst du, die haben sich den Helm angeguckt und direkt gesagt?
Ich hoffe.
Das sieht aus wie ein Entenschnabel.
So. Ey, ist Prolog eigentlich? Die haben gleich ein Zeitfahren, oder? Am Anfang auf Sizilien.
Das ist das schnellste Zeitfahren.
Das Anfangszeitfahren?
Also bergab, ne? Das ist ein Bergab-Zeitfahren und man munkelt, dass
der Rekord der gebrochen
Herr Ghana
wird.
Auf jeden Fall eine 60 anpeilt.
Ja. Tja, mal sehen, wie schnell die Enten sind.
Ja, aber ja, ich finde es geil. Ich glaube auch noch in der Woche finde ich es sogar noch geiler. Ich werde auf jeden Fall wie ein Fanboy vom Rafa Shop campen jetzt, wenn das rauskommt. Nein, werde ich natürlich nicht.
Jo, wir haben André heute auf seinen Wunsch hin auch versprochen und eigentlich haben wir auch ziemlich Bock drauf, nicht so viel über Radsport zu reden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich glaube ja nicht, aber...
Hat schon schlecht angefangen auf jeden Fall.
Ja gut, nicht über ihn. Also wer Andres komplette Karriere und so weiter mal in einem Podcast hören will, da gibt es schon andere Varianten von.
Ja, es gibt ein wichtiges Rennen, das müssten wir schon mal besprechen. Ist aber auch schon ein bisschen lange her, legendär.
Deutsche Bergmeisterschaft.
Genau, Deutsche Bergmeisterschaft. Ich finde, das sticht so heraus in den ganzen Palmares.
Ja, das war vor 15 Kilogramm, so kann man das einfach mal sagen.
Was, 12?
Nee, 12 Kilogramm. Ich bin ein bisschen später gewachsen. Da war ich Juniorenfahrer, also 16, was ist man, 16, 17?
Nee, 17, also, 17 oder 18?
17, 18,
ja. Ja, auf jeden Fall bin ich erst so mit 18, 19 richtig gewachsen, beziehungsweise in die Breite gegangen. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist.
Aber die Bilder, die ich da von der Meisterschaft gesehen habe, sahst du aber auch schon aus wie ein André Greipel. Also.
Ja, die Wade hatte ich ja schon immer.
Ja.
Nur Wade oben drüber.
Und oben drüber gar nichts.
Aber ja, ich weiß auch nicht, was da an dem Tag bei mir los war. Der Kurs war jetzt ein bisschen auf mich hinzugeschnitten, so wie ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall bergab habe ich nichts verloren. Berghoch haben sich die anderen angeguckt, so kann man das einfach mal sagen. Und ich bin, glaube ich, weiß ich nicht, 12, 13 Runden waren es, glaube ich. Ich bin in der ersten Runde losgefahren und die haben mich nicht mehr eingeholt.
Hast du sogar solo gewonnen?
Ja, klar. Ja, klar, machst du nicht. Nee, deswegen ist es ja so legendär. Nicht einfach nur irgendwie so drangehangen und dann abgesprintet, sondern halt einfach wie ein Mann, den ganzen Tag vorne rausgestrahlt.
Santiago Botero.
Ja, genau.
Ja, da hatte ich sogar noch hier geile Selbstbräunungscreme drauf. Da war ich zu lange mit Sibi immer auf dem Zimmer.
Schon.
Aber die Bilder sind geil. Also da habe ich noch ein paar schöne zu Hause.
Ja, ist auf jeden Fall geil, so ein Ergebnis irgendwie zu haben als Sprinter, oder? Deutscher Bergmeister, finde ich irgendwie, hat nicht jeder auf jeden Fall.
Ich muss selbst auch noch mal gucken, wo ich das Abzeichen habe. Die Medaille habe ich noch. Die habe ich zu Hause sogar noch hängen. Aber das Abzeichen, da war man natürlich super stolz drauf, was man sich dann hätte annehmen können. Aber ich war halt kein richtiger Meister, insofern habe ich das weggelassen.
Ich habe damals auch als deutscher Crossmeister bei Junioren, als du deutscher U23-Meister geworden bist, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo unten.
Auf der Bahn, wenn dann.
Nee, Cross. ein Jahr bist du auch deutscher Crossmeister.
Nee.
Oder dann, dann bist du Zweiter, holst du Medaille auf jeden Fall, dann wäre ich deutscher Crossmeister. Habe ich auch so ein Wappen bekommen. Das habe ich mir natürlich raufgenäht dann auf mein Trikot im nächsten Jahr. Gab sogar einmal eine Strafe beim Rennen, weil ich kein deutscher Straßenmeister war, sondern ja nur ein Crossmeister.
Und hast du das Ding gefahren, oder was?
Ja, natürlich habe ich es raufgenäht, voller Stolz, genauso wie die Sporthilfe-Wappen oder Aufnäher. Nee, aber wo du gerade von Selbstbräunungskriegen geredet hast, ich weiß auch noch in Rostock, wir sind beides Rostocker, gab es ja einige Vereinskollegen, die auch mit Radhose ins Solarium gegangen sind, damit die Kante schön da blieb, wo sie war.
Na, ins Solarium haben wir uns damit nicht gelegt, aber da gab es Martin Winkelmann zum Beispiel, das war auch ein sehr guter Rennfahrer, Weltmeister auf der Bahn im Vierer, also sehr talentierter Rennfahrer, der dann leider gesundheitlich aufhören musste. Aber der hat sich immer Melkfett, oder ich habe mir auch damals Melkfett auf die Beine geschmiert, damit das nochmal schön lupenmäßig in die Beine, in die Haut schön reinbrennt.
Aber schön durchzieht.
Und ja, die Kante, die musste auf jeden Fall sehr gut sitzen und wurde auch immer nachgezogen.
Auch
natürlich auch am Pool. Also da haben wir dann extra lange Badehosen gehabt, damit wir auch unsere Kante schön weiterzüchten konnten.
Das ist so. Scheiße, ich habe gerade die Tonne, habe ich in klein. Also ich muss gerade sagen, die Pizza ist gekommen. Ich sollte für Staufi eine extra große Tonno bestellen und das ist leider die kleine geworden. Entschuldigung, Staufi, aber dafür mit Knoblauch, glaube ich.
Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Also André und du, Paul, wenn ihr beide aus Rostock seid.
Es ist halt die Frage, was. Ja, schon seitdem ich Rad fahre. Seitdem ich 14 bin. 15 habe ich, glaube ich, angefangen.
Angefangen, ja.
Ich habe so schnell angefangen, ja.
Was bist du für ein Baujahr?
Ey, das ist so geil, das ist halt so ein richtiges. Ich weiß nicht, ist das ein Ostding mit Baujahr oder sagt ihr auch Baujahr? Ich glaube, ab einem gewissen Alter, so ab 25, redet man nur noch von Baujahren oder das hat sowas mit Radsport zu tun.
Das hat irgendwas mit Autos zu tun, aber okay.
Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir immer trainieren gefahren sind und im Winter, da war damals noch Dirk Reichel da und Erik Baumann und so, haben immer Fußball gespielt und so Athletiktraining mit Peter Sager gemacht. Einmal um den Friedhof gelaufen und so, das weiß ich noch. Haben uns immer schön die Beine zerhackt gegenseitig auf den Maulwurfhügeln vom Club.
Genau, und dann gab es mal ein paar Pferdeküsse auf dem Oberschenkel und sowas.
Die gab es auch mal.
Die Kleinen mussten leiden, ne? Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber
echt, hast du Fossi verkloppt oder was?
Beim Fußball schon, hat er immer. Okay. Torwart wollte er nicht sein.
Ja, ich glaube, ich habe aus der Zeit immer so viel Erinnerungen, also eher eine Verdrängung, wie man es gerade feststellt. Nee, aber ich weiß immer noch, so beim Training immer, da bist du ja damals bei Junioren, bist du ja bei Krese gefahren, ne? Genau, Radteam Krese und dann später bei Thüringer Energie, was dann später war, davor war es aber Köstritzer. Genau.
Ja. TEAC-Team Köstritzer.
TEAC-Team
Köstritzer, Gera. Genau. Ich bin für Gera gefahren. Die waren ja, der Verein war ja getrennt, beziehungsweise das Team war aus Gera und aus Erfurt hat das bestanden und ja, da gab es halt immer ein paar Streitereien zwischen den Vereinen und Clubs und leider haben die Sportler da oft ein bisschen was abbekommen von. Ey, aber
die Persönlichkeiten auch in dem Team mit Mortag? Oder wie hieß er?
Ja, Gerald Mortag,
das war mein Trainer, genau. Und die andere Seite war?
Jens Lang.
Also geil, immer einfach so unterschiedlicher kann man eigentlich gar nicht sein, würde ich jetzt mal von außen. Wir wollten jetzt nicht über deine Karriere durchgehen.
Aber das war ein richtig gutes Team eigentlich.
Ja, ne? Aber ich finde die Zeit halt auch mit dem Team Krese. Gab es, glaube ich, auch ein Profiteam dazu, oder?
Ja, das war eine sehr kurze Geschichte. Das muss 2000 war das. Nee, ja. 99, 2000 haben die angefangen. Bodo Grede, das war eine Speditionsfirma aus Schwerin. Und ich glaube, das Team hat gute 3 Monate bestanden. Und danach hieß es dann, Herr Grese hatte ein paar Steuerhinterziehungen gehabt.
Ist ihm was vom Laster gefallen?
Auf jeden Fall sind dann nicht mehr so viele Speditions-LKWs umhergefahren. Und das Team, was damals auf Cosmo gefahren ist, oder Cosmo, was auch war?
Cosmo.
Cosmo, geile Titanräder. Richtig geile Räder. Aber die wurden dann, glaube ich, auch aus der ganzen Insolvenzware, aus der Insolvenzmasse dann auch verkauft, ja.
Aber ist Wagi mit dir dann da gefahren, oder? Bei Krese? Wagi war da auch mal eine Zeit lang in Mecklenburg, oder? Im Verein.
Ja, Wagi war, glaube ich, 3 oder 4 Jahre am Ende bei PSV Rostock.
Ja.
Und ich war im zweiten Juniorenjahr, als wir das Team Krese hatten. Und vorher das Jahr sind wir mit PSV Rostock noch Bundesliga gefahren. Insofern, das zweite Jahr war das dann Team Grese. Aber das Juniorenteam ist dann wirklich das ganze Jahr gefahren, weil die Trikots waren da. Dann haben wir sie auch angezogen.
Das reicht bei Junioren, da meistens schon ein Trikot hast du. Und der Verein war damals auch noch gut aufgestellt. Hatten wir ja gute Sponsoren auch mit Unirohr oder sowas.
Uniroka, ja.
Uniroka, genau. Ist eigentlich auch krass, man. Schön, dass wir jetzt irgendwie abschweifen und doch so ein bisschen in die Radsportgeschichte. Aber weil damals so Rostock war ja echt noch Radsportproduzenten, halt Talentproduktionsstätte so zum gewissen Teil. Ja. Oder Mecklenburg im Allgemeinen.
André, was bist du für ein Auto gefahren damals?
Ford Fiesta war mein erstes Auto.
Ich habe dich am Sonntag nämlich diese Verhandlung um diesen Dreier BMW hast du direkt gecheckt und dir schon Mutmaßungen getroffen, was die da verhandeln. Dachte ich mir, André ist bestimmt vielleicht auch so ein Autohändler.
Machen wir mal so, egal wer seinen Führerschein gemacht hat, der war immer geil aufs Autofahren. Ne?
Ja, Logo.
Und ich hatte, ich weiß die Situation noch genau, als ich mit meinen Eltern beim Autohaus stand. Und ich glaube, meine Eltern waren davon geprägt, dass ihr erstes Westauto ein Ford Fiesta war. Und dann stand ich vor diesem Autohaus und dann stand ein schön schwarzer Ford Escort und ein Ford Fiesta in Bordeaux-Rot. Aber der hatte 4 Türen. Dann hat mein Vater gesagt, ja, pass auf, der Escort, erstens hat er zu viel PS und zweitens hat er nur 3 Türen, wie willst du dein Fahrrad da reinkriegen? Aber ich konnte wirklich sagen, was ich wollte. Mein Vater hat wirklich diesen 75 PS Ford Fiesta für mich, er hat gesagt, er gibt nur was dazu, wenn ich den Ford Fiesta nehme. Und das war mein Auto.
Wahrscheinlich auch so aus Sicherheitsbewusstsein und Nostalgie, ne? Beides im Mix.
Was habt ihr für Autos als erstes gehabt?
Ich hatte auch einen Ford Fiesta. Als
geil!
Und das war aber ein bisschen anders. Und zwar bin nicht gezwungen worden, einen Führerschein zu machen, aber ich habe das eher so als Pflichtaufgabe gesehen. Ich hatte irgendwie nicht so Bock auf Autofahren oder so oder habe das nicht so notwendig gesehen. Und habe dann, ich weiß noch, damals so vor Abreise von meinem Trainingslager mit dem BDR damals bei den Junioren im Februar habe ich noch kurz vorher meinen Führerschein bestanden. Und als ich dann wieder nach Deutschland kam, hat mein Vater damals einen Mercedes Kombi, eine E-Klasse. Und ich glaube, der hat einfach keinen Bock, dass ich mir, wenn, dann das Auto nehme. Und kam irgendwann mal zu mir und meinte so, hier, komm mal mit, wir gehen jetzt zur Bank, 400 Euro abholen. Und ich so, warum? Ja, ich kaufe dir jetzt, also du kaufst jetzt ein Auto. Und er hatte irgendwie von seinem Arbeitskollegen, die Mutter, hatte so einen Garagen-Fiesta mit ganz wenig Kilometern nur. Und da wurde ich quasi gezwungen, 400 Euro abzuheben, um das Auto zu kaufen. Ich habe es noch nicht mal selbst abgeholt. Mein Vater ist dann noch holen gefahren, hat mir das dann am nächsten Tag dahingestellt, so hier. Und
Farbe?
Der war so dunkelblau.
PS?
Keine Ahnung, nix.
Der 75 finde ich nämlich gar nicht so schlecht.
Wahrscheinlich weniger.
Da hatte ich, glaube ich, das dickste Auto von uns.
Kleinste rein. Maschine wahrscheinlich.
Ja, ich das kleinste.
Mein Auto war übrigens auch mein letztes Auto.
Ah. Mein erstes war ein Opel Astra Kombi mit 106 PS, 1,6 Liter CDTI von ASS.
Farbe?
Schwarz und dementsprechend bin ich mit dem Auto natürlich auch gefahren.
Deswegen musstest du dann auch bluten bei der Abgabe, weil dort ja bei ASS wurde ja wirklich alles bemängelt,
ja,
was an diesem Auto vorher noch nicht dran war. Also
genau.
Jeder kleine Kratzer, jeder kleine Schlag musste dort bezahlt werden.
Und das Schlimme ist, ich habe halt seitdem auch nicht draus gelernt. Ich glaube, darauf sind 5 Autos noch gefolgt oder noch 5 weitere Wagen.
Alle ASS oder was?
Alle ASS. Und ich habe mich auch gesteigert mit dem steigenden Einkommen, irgendwie dann auch als Radprofi, dann auch mit dem Auto. Und dementsprechend wurde natürlich auch die Rückzahlung an ASS immer größer. Mit, ich glaube, letztes Auto war es halt aber ein 3er BMW. Halt, als Rostocker muss man irgendwann mal ein 3er BMW fahren. Das ist einfach so klischee-mäßig. Gehört das einfach mit dazu. Oder als Ossi. Und
wofür stand ASS nochmal?
Athletic Sports Sponsoring.
Ah ja, okay.
Ja.
Ja, ich hatte einen Peugeot 106 mit 45 PS.
Aber geil,
Vorsicht, Mann. Vorsicht. Metallic Grün Sonderedition Palm Beach. War so eine Palme vor so einem Sonnenuntergang drauf. So
kenne ich. Aber geiles Auto, Mann.
Ey, das ist mit einer Tankfüllung, die ungefähr nichts gekostet hat, einfach für immer gefahren. Ja. Und wenn du es umgelegt hast hinten, konntest du kompletten Umzug mitmachen.
Aber Autos sind ja allgemein eh so, ne? Die ersten Autos so als Radfahrer, Die mussten immer leiden. Ich weiß nicht, so Trainingslager Livigno mit dem BDR. Das war halt, der Weg dahin war auf jeden Fall auch schon immer halsbrecherisch. Kann man froh sein, dass da sich keiner irgendwie wehgetan hat bei der Anreise. Gab ja auch gerade so in deiner Altersklasse mit Keule, mit Thomas Pfoten, so ein paar Experten, die auf jeden Fall öffentliche Straßen als Rennstrecke gesehen haben und ihre Autos als Rennwagen. Und das war schon zum Teil legendär, was man da erlebt hat. Ich glaube, es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert.
Ich bin nicht mehr in Livigno gewesen seitdem. Also wirklich nicht. Also,
traumatisiert.
Livigno ist für mich wie ein Knast. Also ich komme von der Küste, bei mir muss der Horizont wirklich 50 Kilometer weg sein. Dann fühle ich mich zu Hause. Und Livigno, ja, da war der Horizont einen Kilometer weg und noch 1500 Meter höher. Das war Gefängnis für mich. Also wirklich, seitdem war ich dort nie wieder.
Bringt das was für einen Sprinter?
Höhentraining?
Ja,
hast du noch mal gemacht, ein Höhentrainingslager?
Nie wieder. Also ich bin danach, muss man dazu sagen, Peter Weibel, Gott hab ihn selig, ist ja leider schon verstorben.
Bub, brenne die Stäbchen.
Ajo, Bub, ich hab da was für dich. Du kannst mal schön nach Livigno kommen und den ersten Tag kannst du direkt 240 mit den Jungs mitfahren. Und wer aufgibt, der ist raus aus der WM-Vorbereitung. Das war Weltklasse, das ist eine Story, die muss ich erzählen. Ich habe eine Lehre gemacht als Bürokauffmann. Ich wollte gerade Bürokauffrau sagen, aber ist dasselbe. Ich habe mich so gefühlt wie eine Frau. Auf alle Fälle musste ich meine Prüfung noch machen. Und ich glaube, 5 oder 6 Tage vor mir war die Nationalmannschaft schon da in Livigno und die hatten die Akklimatisierung schon hinter sich. Und ich bin angereist mit meiner Ausbildung in der Tasche. Und er hat mir sage und schreibe einen Tag gegeben, mich zu akklimatisieren. Und den nächsten Tag musste ich 240 Kilometer Runde mitfahren. Werde ich nie vergessen. Ich hatte, glaube ich, mein größter Gang, weil ich komme von der Küste, 23er hin drauf. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich berghoch fahren musste. Aber ich weiß, dass eine Markus Burkhardt, da sage ich immer, das war ein VRS, also nun vorne Rechtssitzer, der wusste, wie er mit Peter Weibel verhandeln kann, so ungefähr. Auf jeden Fall ist Markus Burkhardt nicht zu Ende gefahren. Und ich habe mir gesagt, okay, die Blöße gebe ich mir jetzt nicht, ich steige nicht ein. Nachher wurde es dunkel, ist mir egal gewesen, ich bin den Vorkola-Pass im Dunkel runtergefahren und war auch pritschepatschebret, aber die Blöße habe ich mir nicht gegeben, dass ich mich am Auto festhalte oder einsteige, weil das haben viele gemacht.
Aber Peter Weibel war auch echt einer der, also nicht nur im Guten, definitiv nicht nur im Guten, aber ein legendärer Bundestrainer. Ich habe mich auch noch miterlebt als Cross-Bundestrainer und dann ein Jahr Mix Junioren U23. Ich war auch mit ihm in Livigno. Alter Schwede, ey. Die Sprüche und wir sind mit dem auch zusammen im Cross gefahren, ne? Hast du ihn irgendwann mal auf dem Crossrad gesehen? Klar, du hast die Lehrgänge ja auch mitgemacht in wo waren wir da? Am Flughafen in der Pfalz, bei ihm in Hockenheim. Doch, in der Nähe von Hockenheim. Da sind wir immer durch den Wald gefahren. Ich weiß nicht, wer Peter Weibel kennt von den Zuhörern, aber ein bisschen übergewichtig, also auf jeden Fall im Bauch. Und er konnte nur Oberlenker fahren und Beine dann seitlich am Bauch vorbei. Und so ist er mit uns durchs Gelände gefahren. Hat uns immer, sagen wir so, auf dem Feldweg neben uns gefahren, auf seinem Crossrad. Und hat dann gesagt, fahrt jetzt mal rechts hier rein, dann mussten wir so eine Runde fahren. Dann sind wir wieder auf dem Feldweg rauf und er halt im Oberlenker. Oberlenker, Bremsgriffen damals noch und dann die Beine am Bauch vorbei. Rennkappe auf und dann immer so ein Zahn so leicht rausgeschaut vorne bei der Unterlippe. Einfach legendärer Typ, ey. Ich weiß nicht, wie viel du auch davon weißt, aber ich fand halt diese Trainingslager mit dem eigentlich immer ziemlich geil.
Ich kann mich nur an das eine Trainingslager erinnern, wo wir in Bad Dürheim waren, im Schnee. Da war Walze, glaube ich, auch dabei. Und da hat es über Nacht halt einfach mal einen halben Meter geschneit. Und ich glaube, es war sogar ein Straßenlehrgang. Auf alle Fälle war nicht viel mit Straßenfahren und dann hat er uns Laufen geschickt und Skifahren und all so ein Kram. Das war im Improvisieren war er gut. Er war mit Sicherheit auch ein guter Trainer, hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung reingebracht und hat einen natürlich auch geprägt mit seiner Art und Weise. Hat er natürlich Leute manchmal gemocht, manchmal auch nicht. Mich hat er nicht so gemocht, aber dennoch ist aus mir ein bisschen was geworden.
Peter Weibel hat im Endeffekt auch Ulle entdeckt, oder?
Nee, das stimmt nicht.
Nee, war das nicht der Trainer auch von Rostock, ne?
Es, ja, Peter Sager.
Sager, okay.
Und wer ist der Entdecker von Ulle? Keine Ahnung, wer ist dein Entdecker? Also das ist jetzt irgendwie...
Also da möchte ich einfach mal seinen Bruder dafür gerade stehen lassen. Das war Stefan Ulrich. Der war damals Radsportler bei Peter Sager. Und es war ein Crosslauf, glaube ich. Und einer hat gefehlt. Und da hat der Stefan Ulrich gesagt, ja, mein Bruder, der kann ganz gut laufen. Und der kam dann um die Ecke und hat alle abgehängt beim Laufen. Und das war für uns damals, das war bei mir genauso. Ich habe im Oktober angefangen und bei uns wurde Athletik immer sehr groß geschrieben. Und mein erstes Training war auch ein Athletiktraining, 2000 Meter, werde ich nie vergessen. 5 Runden um die Aschebahn.
Ja, kenne ich auch.
Und ich habe wirklich alle Kinder einmal überrundet in 5 Runden. Und da hat mein Trainer gesagt, okay, du kannst wiederkommen und kannst mal probieren, Fahrrad zu fahren. Und bei Ulle war es, glaube ich, genauso, der im Crosslauf gewusst hat zu überzeugen. Und da wusste mein Trainer schon, okay, der kann auf jeden Fall sportlich was erreichen. Und Laufen war immer ein sehr guter Parameter dafür.
Ja, es war ja wirklich so, ne, auch als ich irgendwie in den Verein gekommen bin, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich glaube, da war schon noch eine Trennung zwischen, ich glaube, das war so eine alte Ostschule. Athletiktest musste ich auch machen, auf der Bahn eine bestimmte Zeit fahren, um aufgenommen zu werden in den Verein.
Du musstest 1000 Meter fahren, egal mit welchem Fahrrad.
Genau.
Kann ein Fahrrad mit einem Körbchen sein, wenn du unter 2 Minuten gefahren bist, dann warst du jemand, der wiederkommen durfte.
Ja, genau. Und das, den musst du machen, Athletiktest auch. Und es ist echt Wahnsinn, wie viel Athletik wir eigentlich gemacht haben. Also ich habe noch Bilder von uns beiden, von den Kraftmaschinen. In dem Jahr, als ich deutscher Crossmeister geworden bin, hat dann irgendwie die Ostsee-Zeitung mal so eine Fotostrecke mit uns gemacht. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wie wir dann irgendwie im Kraftraum sind bei uns da im Club. Ja, ist schon krass. Hat sich auf jeden Fall seitdem einiges geändert, was die Herangehensweise angeht.
Also in Köln, in meinem Verein, da gab es nichts. Also da hast du dich angemeldet, hast ein Trikot bekommen, eine Lizenz. Und das Training für uns Jugendfahrer hat dann irgendwann mein Vater übernommen. Und das sah aber ähnlich aus. Also wir sind im Winter auch immer in einen Tag festes Lauftraining, einen Tag hatten wir so ein Hallentraining, einen Tag, als wir ein bisschen älter waren, sind wir nach Bötgen auf die Bahn gefahren und am Wochenende sind wir Samstag, Sonntag Rad gefahren und dann war die Woche wieder rum. Also ja, klar, als man dann älter wurde, Juniorenfahrer, da bist du noch mal unter der Woche noch mal irgendwie Rad gefahren, aber ansonsten war das Wintertraining eigentlich immer so, ja, auch ziemlich mit anderen Sportarten belegt. Ich glaube, einen Winter haben wir auch mal so, sind wir ein paar Mal schwimmen gegangen, aber das hat es nicht gelohnt. Auf jeden Fall bei mir nicht.
Bleiben wir mal bei Jugendsünden. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch Radprofis so ist, aber ich dachte mir, was bestimmt eine ganz gute Story produziert, ist dein schlimmster Kater. Denk mal nach.
Wahrscheinlich vorm Radrennen.
Irgendwann mal so richtig abgestürzt oder ist man dann schon in der Jugend so...
Da ich einen riesengroßen Motor habe, habe ich keinen Kater gehabt.
Genau, und hören auch nicht viele zu, von daher kannst du ruhig offen reden.
Nein, also ich muss eigentlich sagen, bei mir hat dieses Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Also es war egal, wie lange ich gefeiert habe. Ich stand nächsten Morgen immer, wenn um 9 Uhr Training war, stand ich um 9 Uhr da. Also das gab es bei mir nicht. Also ich habe mich immer aus dem Bett rausgeprügelt. Egal, wie scheiße es mir ging.
Musstest du aber auch bei Peter.
Ja, bei Peter mussten wir das machen, aber es ist mir wirklich auch nicht schwer gefallen. Also ich bin sehr gut im Verdrängen, muss ich dazu sagen. Also bei Bergetappen, du kannst mir sagen, der Berg ist so und so lang, das ist mir scheißegal. Wenn ich da oben angekommen bin, dann habe ich den gelöscht und ich weiß nichts mehr von dem Berg. Also mittlerweile, gut, kenne ich zwar sehr ein paar Berge, aber auch, denke mal, in Kater-Situation, wenn es schlecht war, war ich auch sehr gut da drin das aber zu verdrängen. Das
ging auch nur, als man jung war. Also wenn ich mir heute teilweise nach einem Abend, wo man ein paar Wein zu viel getrunken hat, vorstelle, ich müsste am nächsten Tag Radfahren, auch noch, wie du sagst, ne, morgens halt irgendwie 10 Uhr Training mit der Mannschaft oder so, was man als 18-Jähriger vielleicht auch nochmal gemacht hat im Winter, wo man leicht verkatert irgendwie aus dem Bett dann raus ist, dann da ging das noch. Aber irgendwie heutzutage ist das für mich unvorstellbar. Aber ja, ich habe mit dem Kater mein erstes Männerrennen gewonnen.
Ja, erzähl.
Und zwar sind wir die Brandenburg-Rundfahrt damals gefahren, in der U23. Und ich war in dem ganzen Jahr immer schon kurz davor, ich habe fast jeden Feldsprint gewonnen, aber öfter halt, ja, war eine Gruppe weg. Aber dann bin ich halt immer Vierter, Fünfter, Sechster geworden. War eigentlich schon relativ viele Sprints gewonnen im Jahr. Dann hat man die Brandenburg-Rundfahrt, ich glaube, die ging mittwochs oder donnerstags los. Und da war ein Zeitfahren auf jeden Fall dabei, da konnte ich nicht gewinnen. Ich glaube, die erste Etappe hat John Degenkolb gewonnen oder Marcel Kittel auch. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die. Auf jeden Fall habe ich zweimal irgendwie vor der Kurve nochmal so, ah, fährst jetzt als Dritter rum, reicht, hat nicht gereicht. Und auf jeden Fall zweimal ärgerlich verpasst und hat mich halt super geärgert. Und ich habe, das war so mit das letzte Rennen auch im Jahr. Und ich bin im Jahr drauf für ein anderes Team gefahren. Bin eben auch von einem Team aus Gera, für das Nachwuchsteam von Müllram bin ich damals gefahren. Und bin dann gewechselt zum Team von Markus Ganser in hier im Rheinland, in Stolberg. Und Samstagabend waren wir in einem Hotel irgendwo in Brandenburg, ich weiß den Ort auch nicht mehr, untergebracht. Da war ein Riesenfestzelt im Garten oder in dem Hof von dem Hotel aufgebaut. Und da gab es so eine Coyote Ugly Party. Und wir kamen irgendwie noch erst schon
das
da an.
Ist, das ist so Ost.
Also das wir kamen im Hotel an und hatten irgendwie das Abendessen und du musst halt irgendwie auch an diesem Festzelt vorbei, um zum Zimmer zu gehen. Und dann höre ich nur aus diesem Festzelt raus, Stauf! Der neue sportliche Leiter von dem anderen Team damals, Rainer Sorge, hat gedacht, ja, komm mal hier bei uns bei. Und dann haben wir da so ein, zwei Bier getrunken. Und dann ging halt die Party los und hatten wir damals noch hier, Joachim Tolles war noch mit dabei. noch ein paar Jungs hier aus meinem Team haben sich dann noch dazugesetzt und eigentlich alle Radfahrer, die dann da waren, saßen irgendwann in diesem Zelt drin und das war eigentlich noch ganz okay. Bis dann irgendwie die Veranstalter gesagt haben, hier, jeder, der hier im Zelt ist, der kriegt so ein Bändchen und damit kannst du halt rumfahren. So, das war halt irgendwie so ein Zusammenschluss von so ein paar Ortschaften, die halt irgendwie so ein Partywochenende hatten. Und da ist die ganze Nacht so ein Shuttlebus gefahren. Und hat uns dann haben wir gesagt, ja komm, fahren wir mal eine Runde. So, ne? Und sind wir irgendwie weitergefahren und irgendwann waren wir in irgendeinem Dorf angekommen. Da war eine Diskothek, wo wir uns dann mal angestellt haben, sind wir reingegangen. Und dann war das aber irgendwie auch so ein halber Stripclub. Aber das habe ich noch nie gesehen. Du hast halt für jedes zehnte Getränk hast du einen Private Dance gehabt. Und dann dachte ich mir so, was ist das eigentlich für ein Konzept hier? Und wir hatten damals noch Marcel Meisen dabei, der war, glaube ich, erstes Jahr U23. Und wir waren bestimmt 20, 25 Rennfahrer, die dann alle auf dieser Party waren. Und ich habe irgendwann gesagt, komm, wir trinken jetzt einfach alle auf eine Karte. Und bei jedem zehnten Getränk ist Marcel Meisen kurz hinter die Bühne verschwunden und hat einen Private Dance bekommen. Und ich glaube, wir sind noch irgendwie per Anhalter zurück. Und es war jetzt auch nicht so ultra spät, ne? Es war irgendwie 1 Uhr oder so. Und ich hatte auf jeden Fall am nächsten Tag gut Kopfschmerzen gehabt. Und es war schon so herbstlich auf jeden Fall. Kalte Etappe, das war nicht schlecht. Und dann habe ich dann letztendlich die letzte Etappe gewonnen. Vor Marcel Kittel, dann ist noch Dritter Maurice Kallis geworden. Den kennst du vielleicht auch noch, André. Der war aber an dem Abend vorher nicht mit dabei. Dritter Marcel Kittel, Vierter wird noch Joachim Tolles. Und so die ganzen Leute, die am Abend vorher mit dabei waren, sind eigentlich noch ein gutes Rennen gefahren an dem Tag.
Ja, bei mir waren es einige Kater im Zusammenhang, dass ich halt mit 17 schon alleine gewohnt habe in Rostock, in der KTV. Krippeliner Tor vorstellt, also so in dem Studentenviertel.
Ja, pick dir den Schlimmsten raus.
Und ich habe direkt, meine Wohnung war direkt neben der Rostocker Brauerei, Rostocker Pilz. Also wirklich direkt, ich hab durch mein Schlafzimmerfenster und durch mein Küchenfenster habe ich auf die Kessel geschaut, wo das Bier, also wie heißen die Dinger? Doch, Kessel, ne? Genau. Und dementsprechend hat es bei mir nach Bier gerochen und als Entschuldigung habe ich regelmäßig Freikästen bekommen, weil direkt neben mir war der Lagerverkauf.
Das ist nicht der, ja.
Und da habe ich mehr Bier bekommen. Und dann bin ich immer früher halt freitags und samstags und dann zum Teil manchmal auch noch donnerstags während der Ausbildung. Ich habe ja als Landschaftsgärtner damals eine Ausbildung gemacht.
Okay.
bin ich dann immer dahin in so einen Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, so in der Nähe von Bike Market. Weißt du, wenn die Straße da so hochfährst. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Wenn du in die Innenstadt fährst. Ist auch egal, auf jeden Fall. Da war so ein Club und damals war bei uns in Rostock ganz groß Flatrates laufen. Ich weiß nicht, ob das bei euch hier auch gab. So Mädels haben irgendwie einen Zehner bezahlt, Jungs 15. Also, und dann halt für einen Zehner war halt natürlich, oder für 15 war natürlich irgendwie.
Da warst du auch schon der Preis-Leistungs-Fossi wahrscheinlich.
Da war ich richtig zu Hause Bier umsonst gehabt und dann da Preis-Leistungs-Fossi und das irgendwie zweimal am Wochenende und dann halt auch immer Training bei Peter. Das war halt dann Pflicht. Und da habe ich einige von diesen Kater-Situationen gehabt, an die ich mich auch nicht mehr richtig erinnern kann. Wo ich halt nur weiß, dass im Sommer auf jeden Fall morgens bin ich im Hellen raus und dann weniger direkt in die Radhose rein und dann zum Training gefahren. Ja.
Mir fällt gerade noch ein schlimmster Kater. War auch bei einem Rad-Event, so Teamtrainingslager mit Kubeka hatten wir in Stellenbosch in einem Weingut und da haben wir auch einen Abend dann mit allen zusammen gefeiert. Das war aber dann noch im November war das. Und am nächsten Morgen war trotzdem straffes Programm, war nämlich um 9 Uhr Hot-Yoga. Das war auch besonders gut mit der ganzen Mannschaft in einem Raum, der auf über 40 Grad aufgeheizt war. Gab es dann morgens ein, ja, konnte man das Ganze wieder ausschwitzen. Das war auf jeden Fall die Hölle.
Aber ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt mit Milram, als wir in Österreich waren? Erstes Teamtreffen. Also, du kennst sie wahrscheinlich von Arthur. Nee, also ich glaube, das war mein schlimmster Kater, den ich je hatte. Da waren wir, erstes Teamtreffen mit Milram. Das war, glaube ich, Ende 2008. Da hat Linus gerade Deutschland Tour gewonnen. Linus war für mich großer Held. Ich steige in diesen Bus ein am Münchner Flughafen. Habe ich schon mal erzählt?
Das hast du schon mal erzählt. Linus.
Aber auch im Bus? Nee, auch hier im Podcast meine ich?
Nee.
Steige ich in diesen Bus ein. Ich habe Linus gerne mal nicht erkannt. Weil er halt einfach gefühlt 20 Kilometer drauf hatte als noch einen Monat vorher bei der Deutschland Tour. Auf jeden Fall dann irgendwie schon auf dem Weg da zu dem Hotel. Die Region war übrigens, wollte Sponsor sein des Teams. Wollte. Hatte es vor. Es war quasi so ein Kennenlernen. Wir sind da angekommen, direkt an die Bar, halt den ganzen Tag einfach nur gesoffen, also wirklich gesoffen. Ich war mit Arthur Geig auf dem Zimmer. Und dann irgendwann abends richtig eskaliert. Ich hatte so einen Stand, ich musste oben auf der Hütte auf 3000 Meter am Rettenbach, Ferner, mit Fabian Wegmann Trinkspiele machen, die ich natürlich verloren habe. Und
du weißt, dass Fabian heimlich immer weggekippt hat.
Ich weiß es. Ja. In dem Moment wusste ich es nicht, weil wie gesagt, da hatte ich andere Probleme. Das ging alles noch in der Hütte, als warm war, bin ich aber rausgegangen und da hat es mir auf einmal komplett Licht ausgeschossen. Ich habe dann auf jeden Fall nur Geschichten gehört, was ich anscheinend alles noch gemacht habe in der Zeit danach dann.
Die heben wir uns auch für eine der nächsten Solo-Folgen.
Genau, und auf jeden Fall am nächsten Morgen wache ich auf und gucke rüber so aufs andere Bett. Wir hatten so drei Betten bei uns, mal Arthur und ich waren auf dem Zimmer und wir hatten noch so ein Gästebett. Guck da rauf und denk, wer liegt denn da auf dem Bett? Da lag aber niemand. Das war einfach so viel Kotze. Und ich war noch so breit, dass ich dachte, dass da einer liegen würde. Und dann meinte Arthur zu mir am nächsten Morgen, dass ich das anscheinend alles war. Und ich bin aufgewacht, hatte noch so Boxershorts an. Und ich hatte keine Klamotten mehr. Ich wusste nicht, wo die Klamotten sind. Ich stehe auf und mache Arthur mal frei. Alter, Junge, wo sind meine ganzen Sachen? Ich hatte nichts mehr, Mann. Und der Arthur, außer er wusste halt auch nicht, dass er auch komplett breit war. Und wir hatten dann so, aber auch direkt so eine Luxustherme war angeschlossen an dem Hotel. Also so, wirklich so mega krasse Therme einfach. Und unser Balkon war so Erdgeschoss, das war in so einem U, das heißt, alle hatten den gleichen Blick auf den Balkon, alle auf die Therme und die Therme konnte so ein bisschen bei uns reinschauen. Dann mache ich so das Fenster auf, schaue raus und denke, was ist denn da auf der Wiese los? Da lag der über meine Klamotten verteilt. Und das Geile ist, es lagen noch Klamotten auf dem Bett und die haben Arthur gehört und ich habe Arthur seine Klamotten voll gekotzt. Okay.
Und die Region hat sich dann überlegt, wird doch nicht Sponsor von euch oder was?
Nein, und dann, weil wir hatten, glaube ich, lass mich, wenn ich es nicht ganz falsch habe, ich glaube, wir hatten eine Alkoholrechnung von 30.000 Euro an der Bar. Ich meine, wir hatten da Fotoshootings alle, wenn du dir die Pressebilder anschaust im Nachhinein, du weißt, was wir da gemacht haben, dann siehst du es auch.
Die müssen wir rausfinden.
Wir waren komplett alle aufgequollen. Wir sind morgens nach dem Frühstück um 10, haben uns an die Bar gesetzt und haben Cocktails getrunken.
Das war im Januar.
Nee, das war im Oktober. Einige Jungs kamen gerade noch von der Lombardei und es war einfach so krass, Mann. Und wir, Alter. Und genau, und danach ist der Sponsor abgesprungen.
Okay, ich heb mir jetzt meine White Russian Geschichte auch für eine unserer Solo-Folgen auf. Und schwenke jetzt doch mal wieder so ein ganz klein bisschen zum Radsport und zu André. Denn eine Sache hast du in deiner Karriere noch nicht erreicht. Du hast schon viel erreicht, aber Rampe Bärenrad fehlt noch.
Das wäre jetzt meine
Schlussfrage. Ja, wenn ich Marcel Wüst flagge, dann habe ich sie.
Bist du Zweiter im Moment?
Ich bin Zweiter, ja.
Wie viel fehlt?
Ja, Marcel Wüst ist einfach nochmal, ich glaube, 8 oder 9 Sekunden schneller gefahren.
Wie lang ist die?
48 Sekunden habe ich und Marcel Wüst hat, glaube ich, 40 Sekunden. Aber der hat, glaube ich, einfach seinen Garmin angehabt im Auto. Aber er sagt immer noch, er ist das sauber hochgefahren.
Ja, wir waren auch vor ein paar Folgen bei ihm.
Und er das gehört.
Das ist er gefahren.
Und er ist an dem Tag noch mit dir Rad gefahren sogar. Der ist also zum Treffpunkt Höfelrunde gefahren.
Ich bin 900 irgendwas Watt hochgefahren, 980 Watt oder sowas. Also ich weiß nicht, wann ich so hochgefahren bin, aber das ist bestimmt schon 7, 8 Jahre her. Und das ist immer noch einer von meinen fast besten 1-Minuten Wattwerten, die ich fahren konnte. Also wenn das Naturale hochgefahren ist, okay, dann ziehe ich den Hut. Aber trotzdem, ich werde davon nicht sterben.
Die waren in der Gruppe auf jeden Fall. Und ich weiß, also die Gerüchte gingen ja danach auch so, ja, André ist mit Nils da und hat sich hingefahren, hat sich anfahren lassen und so weiter.
Also da bin ich ganz rigoros. Alle Comps, die ich fahre, die fahre ich alleine. Also okay. Das, so eine Scheiße mache ich nicht. Bei uns oben in Rostock gibt es so eine Crew, die fahren immer auf meine Comps mit 4, 5 Mann. Aber wenn ich dann halt, dieses Jahr war ich sehr viel oben zu Corona-Zeiten und wenn ich dann immer gesehen habe, oh, der und der Comp wurde dir geklaut, dann bin ich nächsten Tag wieder hingefahren und bin wieder schneller hochgefahren. Aber ich wusste halt immer, dass es 3, 4 Mann sind. Insofern kann ich trotzdem sagen, dass ich alle meine Comps, die ich fahre, die fahre ich auch allein. Aber vielleicht soll ich Rampe Bärenrad mal mit Nils zusammen machen. Das könnte ich mal machen. Also, dann greife ich das nächste Woche an. Da hat er noch Form.
Ja, wir haben eh überlegt, ob wir das nicht mal so organisieren. Nils, Rick, alle, die ein bisschen schnell fahren können, fahren nicht da rein. Nee, ganz normale Straße.
Wie schnell ist das?
4, 5.
Ja, wie hoch ist die Geschwindigkeit, die ihr hochfahrt?
Also 50 musst du hochfahren. Marcel Wüst, 51er Schnitt oder so.
Nee, nicht im Schnitt.
Nee, so schnell ist es nicht.
Ja, pass auf.
46, 47.
Da muss das schon eine richtige Maschine sein, ey.
Ich gucke.
Man sollte auf jeden Fall schon früher losfahren.
51,3.
Niemals ist er das alleine hochgefahren. Niemals.
Nee, alleine sowieso nicht. Also die waren in der Gruppe.
Ich gucke ihn konstant auch einfach.
Ja, aber ist halt...
Aber keine Wattwerte dabei. Insofern,
natürlich, keine Herzfrequenz, keine Watt.
Ja, also ich glaube nicht, dass er mit dem Auto da hochgefahren ist.
Nee.
So. Ja, ich habe mir noch ein paar andere Fragen auf jeden Fall notiert, weil ich dachte, dass Basti hat uns das im Vorfeld hier als große Poesiealbumfolge angekündigt, weil die Themen so ein bisschen vom Radsport wegfallen sollten. Okay, ich habe nämlich jetzt die Frage, welche 3 Dinge würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen?
Ist das hier, hast du hier gemischtes Hack gehört oder was?
Nein, das sind meine Fragen.
Sind deine Dating-Fragen? Hast du deine Freundin kennengelernt?
Das habe ich mich schon lange notiert, als ihr mit diesem scheiß Poesiealbum angefangen habt. Habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht und dann
kam mir die Idee. Hast du das deine Freundin auch gefragt beim ersten Date?
Nee.
Beim zweiten?
Auch nicht.
Okay.
Du bist der Erste, den ich das frage.
Ist aber süß. Was willst du wissen? Die erste.
3 Dinge, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest.
Mein Telefon. Also natürlich nur mit Handyempfang.
Die Insel hat kein Netz.
Ja, gut. Ich muss mal kurz überlegen, was würdest du mitnehmen, André?
Wie hieß der Ball bei Castaway?
Wilson. 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 Ja.
Ich nehme Wilson mit.
Würdest du Sibi mitnehmen?
Ich bin ja alleine, oder?
Aber wenn Sibi ein Ding wäre.
Welche 3 Dinge, ja.
Genau, wenn Sibi ein Ding wäre, würdest du Sibi mitnehmen? Einfach so zur Unterhaltung. Ich meine, der
erfüllt ja. Zur Unterhaltung, ja, dann brauchst du auf jeden Fall kein Telefon.
Brauchst du auch keine anderen mehr.
dann kannst du alles andere zu Hause lassen. Also hast du ja genug Unterhaltung, dann wird dir nicht langweilig. Also, ja, dann damit ist meine Frage beantwortet. Aber natürlich, wenn ich 3 Dinge mitnehmen könnte, dann würde ich meine Frau mitnehmen und meine beiden Töchter. Dann habe ich 3 Dinge. So wird mir auch nicht langweilig, denke ich.
Weiß ich nicht. Ich habe alles 3 nicht.
Würdest du ein Fahrrad mitnehmen, Paul?
Ja, wie groß ist denn die Insel, wenn nur Sand ist?
Mallorca ist alleine für dich.
Ja, ich würde mein Fahrrad mitnehmen.
Mit dem kurzen Lenker oder?
Den kurzer Lenker.
Ne, ich habe ja die letzte Folge gehört.
Vorbau ist das.
Oder Vorbau.
Ist ein Vorbau, André.
Hast du denn den jetzt getauscht?
Ja, ja, ich habe einen gefunden, der getauscht.
Ach so, ja gut, das habe ich dann wieder nicht gehört.
Der hat auch so Komplexe wie ich und hat sich auch deshalb einen 400-Euro Vorbau gekauft. Nee, ein Fahrrad, ich wüsste es halt echt, ich kann es gerade echt nicht beantworten. Also Fahrrad auf jeden Fall. Radschuh und Helm, also ich meine, zum Fahrradfahren, aber ohne Radhose, also ist
brauchst
ja Quatsch.
Brauchst du doch nicht, bist du doch auf der Insel alleine, brauchst du keinen Helm.
Ja, scheuert ein bisschen, ne, am Sack dann, oder?
Ach, Radhose und so. Ja.
Mein Leben auf 3 Dinge zu reduzieren, könnte ich jetzt gerade nicht, weil ich habe weder Frau noch Kinder, auch keinen Mann, von daher.
Es ging ja auch eigentlich ursprünglich nur um Dinge. Ja? Ja, okay. Und du, Basti?
Ich dachte jetzt schon, es geht so um Überleben auch, ne? Hätte ich jetzt gesagt, eine Angel, ein Messer. Und dann fällt mir schon auch nichts mehr ein.
Du bist ja auch Indiana Jones, keine Ahnung, aber ich bin halt einfach zu.
Und Basti hat auf jeden Fall seine Angel dabei.
Feuerzeug brauchst du noch.
Dann ja, Mann, richtig gut, ja. Genau. Dann kannst du nämlich grillen, was du fängst.
Wenn das Gas alle ist, dann ist.
Feuerstein vielleicht.
Vorbei. Ich würd mir ein Kraftwerk mitnehmen, einen Sendemast.
Das ist jetzt hier eine Gruppenfrage, die müssen wir zusammen beantworten. Welche Sportart würde gut zu eurem Gegenüber passen, außer Radsport?
So, wo melde ich Paul an? Der soll dann erfolgreich sein auch.
Halmer?
Ja, oder ja, einfach, Halmer was so gut zu ihm passen würde.
Nix.
Ach, Biathlon wäre geil.
Ja, Paul. Aber das findest du ja geil.
Wenn du also so rumskatest mit den Skiern und dann auf schießt, viel zu nervös eigentlich auch.
Schön. Du wärst auf jeden Fall für mich ein Sportangler.
Schön die Strafrunde mitnehmen, weil alle Scheiben verpasst.
Nee, also ich würde Basti jetzt Sportangler. Und André wäre für mich ein Cagefighter.
Nee, du musst du gar nicht. Du musst den
Cagefighter.
Okay.
Ja, da gehst du mit, ne?
Ich habe noch nicht so eine Schrumpelohren. Aber die kommen dann, ne? So wie McGregor. Ja.
Also ich sitze ja André gegenüber. Aber jetzt hat er eben gesagt, er kann die Berge nicht leiden, aber sonst würde ich so Alpin-Ski kann ich ja gut zutrauen.
Warum?
Er hat so die Statur einfach dafür und das Gewicht auch, also noch ein bisschen zulegen einfach. Ne?
Der Herminator.
Ja.
Fällt mir doch der Herminator ein.
Irgendwie.
Und dann als Fischkopf, ja? Ich habe dir doch gerade erzählt, so ganz, ne? Mit dem Horizont und so weiter.
Aber ja, du auf dem Berg schießt, ist ja auch einen weiten Horizont.
Oder jetzt stell dir mal André mit langen blonden Haaren vor und so Surfer.
Nee, mit langen blonden Haaren ist er Hulk Hogan.
Ja, aber auch so, oder so als Surfer, weiß ich nicht, Windsurfen.
Stimmt. Ja. Ja. Ja, ich sehe André vor im Cagefight.
Staubi, du bist der Surfer. Du bist einfach der Surfer, der in Portugal die 20, 25 Meter Wellen surft.
Ja, nee.
Und dann mit dem Jetski rausgeholt wird. Nee.
Doch, doch. Der den ganzen Tag in der Hängematte liegt und auf die perfekte Welle wartet, sein Leben lang. Aber er liegt eigentlich nur rum. Da sehe ich Staufi.
So ein bisschen Ukulele spielt.
Nee, ja? mit den Wellen, das ist
so
schon.
So ein bisschen zum Runterkommen.
Das ist schon voll getimed, ne? Da kannst du dann die Uhr nachstellen, wann die kommen.
Ja.
Basti braucht noch eine Sportart.
Ja, Sportangler.
Hat er schon.
Ach, okay.
Sportangler.
Hat sich ja schon gegen Kreativität.
Kann mir Basti auch gut als Ringer vorstellen.
Ja, stimmt. Doch, er sich ja selbst auch, wäre er gerade. Ich war übrigens mal Ringer.
Ich war Physio.
Habt ihr noch andere Sportarten gemacht, außer Radsport?
Mega viele. Ringen, Triathlon, Schwimmen, Fußball, Leichtathletik.
Alle Sportarten hat er gemacht.
Das war's.
Ja. Dann ist er mit der Wade am Kettenblatt hängen geblieben und musste Radfahren.
So wie bei dir. Gleiche Laufbahn. Das ist ein Ding mit der Wade.
Da gibt es noch eine geile Anekdote zu. Ich habe Fußball gespielt.
Bei Hansa?
Also bevor ich Rad gefahren bin,
habe ich
bei den Schulwettkämpfen, war ja auch immer Fußball dabei. Da wurde ich auch vom Hansa-Trainer gesichtet, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, weil das Hallentraining war. Und der Trainer war mir zu streng. Am zweiten Mal habe ich gesagt, zu meiner Mutter, da will ich nicht mehr hin. Bin ich da noch nicht. Nee, aber so mit 13, 14, als die Kumpels alle Fußball gespielt haben, da habe ich auch Fußball gespielt, ohne dass meine Eltern es wussten. Dann bin ich immer heimlich zum Training hingegangen, bei FSV Kritzmo, da wo ich herkomme. So, und ich war halt schon ganz gut, weil ich halt schnell laufen konnte. Und ich bin dann immer heimlich auch zu den Spielen gegangen und habe einen gefälschten Spielausweis gehabt und so weiter. Und dann bin ich mit meinem Kumpel einmal nach Hause gekommen. Ich habe vormittags dort Spiel gemacht. Weiß ich noch, dass das Ergebnis war 5-2, ich habe 3 Tore geschossen. Und wir kamen nach Hause und ich habe meinen Eltern natürlich gesagt, dass ich zum Fußball zugucken war. Dann sind wir nach Hause gekommen, mein Vater so zu meinem Kumpel: Und, hast du ein Tor geschossen? Nö, aber André hat 3 geschossen. So, dann war das, war mein Vater nicht so amüsiert drüber und hat dann auch gesagt: Okay, Kumpel, muss ich jetzt entscheiden, Fußball oder Radfahren? Und dann bin ich auch mit der Wade hängen geblieben am Kettenblatt und habe mich fürs Radfahren entschieden.
Keine schlechte Entscheidung.
Ich habe Tischtennis gespielt.
Ja, richtig?
Ja.
Im Tischtennisverein?
Tischtennisverein, ja, so Bayernliga waren wir damals, aber da war ich noch echt jung, also es war jetzt nicht. Ich habe mit 15 mit dem Radfahren, glaube ich, angefangen davor.
Okay.
Da hast du Reflexe gehabt, ne? Die habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Du konntest alles fangen, so egal, was dir jemand zugeschmissen hat.
Ja, ich habe auch nur ein bisschen Fußball gespielt im Verein. Eishockey sollte ich mal spielen. Rollhockey habe ich immer so, aber das war nicht vereinsmäßig. Da gab es hier nur so eine Halle in Köln. Da war einmal die Woche dann ein richtiges Spielfeld abgesteckt mit Bande und Toren und so. Da haben wir dann irgendwann, es hing geschafft von der Straße aus in die Halle. Und dann war auch irgendwie mal ein Scout vom KLC da. Probetraining wäre dann allerdings schon morgens vor der Schule gewesen, weil die ganzen Klassen teilen sich irgendwie eine Eisfläche, ne, zum Training, alle Altersklassen. Und das hat mir meine Mutter ausgeredet damals, das weiß ich noch, weil die hatte, glaube ich, auch keinen Bock, morgens früh schon um 6 Uhr da irgendwie mich zum Training zu fahren. Und bin ich auch relativ schnell dann beim...
Also auch mit der Bade am Kettenblatt hängen geblieben.
Ja, kann man... Ja,
gut, das war bei ihm so ein bisschen vorbestimmt. Also ich war auch im Fußball
nicht so gut, ne? dass ich das noch weiter gelohnt hätte irgendwie.
So, vor sich jetzt mal alle ganz, ganz deep nachdenken. Es gibt eine Sache, die könnt ihr an euch ändern. Was wär's? Entweder am Aussehen oder so an den Skills oder irgendwas. Ich habe so drüber nachgedacht, als mir die Frage eingefallen ist, wird ja jeder wahrscheinlich denken so, ich will größer sein. Aber ich würde tatsächlich an mir ändern, immer fit, immer schlank. Das wäre geil, ohne irgendwie drauf zu achten. Müsste ich nicht größer sein, wenn das wäre.
Ich würde es gerne mal nur für einen Tag ausprobieren wollen, wie es ist, wenn man ganz leicht ist und Fahrrad fährt. Oder?
Auch geil.
Also ich wollte mich immer einen Tag mal so Bergfahrer sein. Wie sich das anfühlt.
Ja, aber es ist jetzt, das Thema ist, du kannst dauerhaft was an dir verändern.
Weniger impulsiv.
Geduldiger, gelassener.
Genau. Ja, ich glaube, gelassen bin ich mittlerweile schon. Ich bin einfach nur impulsiv.
Ich würde, glaube ich, versuchen, in anderen Dingen mehr Ausdauer zu haben als mit dem Radfahren. Also wenn es bei mir um organisatorische Dinge geht oder ich muss was Steuerliches machen oder so weiter, dann habe ich oft schnell keine Lust mehr. Und da sage ich mir oft mal, komm, du fährst so viele Stunden Fahrrad, jetzt setze ich doch einfach mal hin und mach das jetzt hier vernünftig, aber da habe ich null Ausdauer für sowas. Auch wenn ich Bürokaufmann gelernt habe, aber damit kannst du mich jagen. Also das ist vielleicht das, was man auch für die Karriere danach mal gebrauchen sollte. Dass,
ja. Aber dass, ich glaube auch als Radfahrer hat man allgemein kein Verhältnis, vor allem zeitmäßig, zu anderen Dingen außerhalb des Radfahrens. Also du kannst, wenn du, also ich stelle es bei mir fest, alles, was du außerhalb des Radfahrens machst, hat für dich in dem Sinne keine Bedeutung, dass du so viel Zeit investieren willst für etwas. Also Radfahren, wie du sagst, tust du 5 Stunden, aber dann Steuern machen oder sich um ein Projekt kümmern und das passiert nicht sofort, weil Radfahren ist halt, du steigst aufs Rad und es passiert was, du hast halt Schmerzen in den Beinen. Also zumindest war es für mich immer so, ist bis jetzt auch immer noch so langfristig irgendwas zu verfolgen. Fällt mir auf jeden Fall, das ist auch so ein Ding, was ich irgendwie so auch bei vielen Radfahrern sehe, dass man so in einen normalen Alltag reinkommt, normales Berufsleben, eigentlich glaube ich als Radfahrer schwerfällt. Und das fällt ja so ein bisschen unter dem, das was du gerade meinst, so mehr Ausdauer beweisen. Ich glaube, als Radfahrer verliert man da so ein bisschen den Bezug zu. Weiß ich nicht, vielleicht.
Ob das. Ja, ich glaube, du musst halt auch als aktiver Profi, musst du so viel Motivation einfach fürs Radfahren aufbringen. Also da bleibt auch nicht viel übrig für was anderes. So sehe ich das. Was für nicht nur das so.
Motivation?
Ja, also was heißt Motivation, ne? Ich meine, das fordert dir ja schon viel ab. Auch alleine die Energie, die du dafür aufwenden musst. Und dann fallen halt andere Sachen irgendwie ein bisschen kürzer aus. So. Und das ist ja auch deine Leidenschaft irgendwo, ne? Das ist das Ding, was dich halt morgens aufstehen lässt. Und das ist dann eben so, sind andere Sachen dann wahrscheinlich eher nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Dinge ein Mensch haben kann, die ihn so begeistern, wie ein, also ob es das mehrere Sachen sein können oder nur eine. Und ich glaube, wenn du es geschafft hast, Radprofi zu sein, dann ist das eben so deine große Stärke auch. Und deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, aber ich kenne das. Ich bin auch ganz gut im Sachen so auf den letzten Drücker erledigen und lange vor mir herschieben. Das wäre vielleicht was, was ich ändern würde. So mal Sachen direkt erledigen. So, ich kenne Leute, die machen das. Finde ich immer beeindruckend.
Das führt mich gerade zu einer anderen Frage. Ist Radprofi dein Traumberuf?
Nee, ja, würde ich schon sagen, weil mich das irgendwo schon so im Leben geprägt hat, beziehungsweise hat mich halt im Charakter so geformt, wie ich jetzt halt bin. Und in dem Sinne ist das schon mein Traumberuf. Also es gibt keinen Tag. Klar, jetzt im Herbst hat man oft auch mal keine Lust, Fahrrad zu fahren, aber wenn du dann trotzdem nach 3-4 Stunden nach Hause kommst, dann bist du irgendwo doch zufrieden und dann kann ich meinen Tag eigentlich gut ausklingen lassen, beziehungsweise kann mich dann um andere Dinge kümmern, weil ich dann einfach zufriedener bin. Insofern hat mich Radfahren schon geprägt und ist auch jetzt immer noch mein Traumberuf, weil es mir immer noch sehr viel Spaß macht. Ja.
Wenn du... Ich habe dich ab und zu mal, in den letzten Jahren habe ich dich mal so unerwartet während der Saison mit was anderem als deinem Rennrad gesehen. Hättest du mal Lust, also noch irgendwelche anderen Wettkämpfe zu machen, außer Straßenrennen?
Nö, also das letzte Mal, ich weiß nicht, mit was du mich gesehen hast, entweder war es ein Mountainbike oder ein Gravelrad. Es macht mir einfach Spaß, das hat mich ja in der Jugend halt auch irgendwo geprägt, wenn wir mit der Crossräder durch den Wald geprügelt sind. Das fehlt mir einfach auch so ein bisschen, dass man diese wirklich in der Natur unterwegs sein, das ist einfach was anderes, was man das ganze Jahr über hat. Man fährt auf Straßen und der Verkehr wird immer schlimmer. Deswegen fahre ich öfters auch gerne mal mit dem Mountainbike oder mit dem Crossrad durch die Gegend, weil man dann richtig in der Natur unterwegs ist. Ja. Aber ich muss dazu sagen, mein letztes Crossrennen war dieses Tom Bohnen and Friends. Und seitdem habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder in meinem Leben mit einem Crossrad fahren.
Und zum Gravel? Genauso, sowas, was jetzt gerade so hip ist, so Dirty Kansas, so vielleicht lange und durch geile Natur durch.
Das ist
und
cool,
so.
Das ist auf jeden Fall im Kommen. Dafür hätte ich vielleicht doch mal nochmal ein bisschen Bock.
So, gehen ja jetzt auch viele Rennen. Ja, immer mehr über so Schotterstraßen, ne? Ist ja im Prinzip dann noch schon fast nichts anderes mehr. Was hältst du denn davon? So, bist du dieses neue Paris-Tour mal gefahren?
Ich muss dazu sagen, ich bin die erste Edition davon gefahren, als die diese Naturstraßen reingenommen haben. Und wir haben uns das einen Tag vorher angeguckt. Und wir waren 8 Fahrer und wir hatten 9 Platten. und dann habe ich nur gedacht, was soll dieser Mist? Das war so ein schönes Fahrradrennen. Ja? Also es war immer so eine Wunderkiste. Kommt jetzt der Sprinter mit drüber? Gibt es einen Sprint von 40, 50 Mann oder ist die Ausreißergruppe noch vorne weg? Aber jetzt mit diesem neuen Schotter, also das sind ja keine Schotterstraßen, das sind ja wirklich, da liegen manchmal so große Steine auf dem Weg, dass man mit einem Rennrad einfach, da kannst du noch so einen guten Klassiker-Reifen drauf haben. Du fährst halt platt. Und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war mein letztes Rennen für Lotto Soudal in dem Jahr. Hab mir da doch richtig viel vorgenommen. Und dann waren wir, glaube ich, nur noch so 12, 13 Fahrer vorne dabei. Und ja, schon ein Stückchen weit weg, wo ich mir gesagt habe, okay, ja, abhängen tun sie dich jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr. Und dann habe ich in einem Sektor dann vorne hinten platt gefahren. Und dann war das Rennen vorbei. Also es ist einfach kein faires Rennen, muss man einfach so sagen. Da kannst du noch so stark sein. Bei Roubaix ist es ja immer so, da kannst du immer wieder kommen. Aber bei dem Rennen kommst du dann nicht mehr wieder, weil du voll im Finale bist, ja, mit den Schotterstraßen dann schon.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum man jedes Rennen abändern muss. Also es gibt ja so ein paar, die auch neu entstehen, ne? Ich meine, sowas wie Strade Bianca ist ja eigentlich geil. So.
Keine Ahnung. Ja gut, aber Strade hat ja nichts mit Schotterbahn zu tun.
Genau, man muss es halt schon noch irgendwo fahren können. Ne? Es muss fahrbar sein. Ich weiß, ein bisschen mal Trobro-Leon, das ist ja auch teilweise so fest irgendwie da gefühlt bei den Leuten durch den Vorgarten.
Ja, aber das ist aber auch, wie André sagt, ja, das ist halt nicht nur im Finale, sondern das ganzen Tag über und dadurch ist eine, ja, andere Mischung im Rennen und du weißt halt, du gehst dieses Risiko ein und bei Paris-Tour, ich finde es auch mega, also es ist eins der unterschätztesten Rennen bis jetzt gewesen. Weil es halt immer, du wusstest nie, was passiert, ne? Gruppe, einer alleine, Sprint. Und klar, als Zuschauer finde ich die Straßen geil, muss ich sagen. Also ich gucke mir sowas gerne an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so semi-cool aus.
Ja, ja, Paris-Roubaix ist ja vielleicht dieses Jahr noch. Was, wie sieht's denn aus hier? Holt ihr mit Nils den oder mit dir? Holt ihr den Pflasterstein mal nach Köln?
Das ist jetzt nicht so.
Also ich habe jetzt gerade die letzten Bilder gesehen vom Wald von Arenberg. Da muss ich sagen, das Gras könnte was kürzer sein. Also es wird auf jeden Fall nicht trocken sein in diesem Wald. Wenn ich daran schon denke, dann ja, habe ich wenig Lust darauf, dort mit einer 60 in diesen Wald reinzufahren. Aber ja gut, ich bin das letzte Mal die Pflastersteine bei der Tour im Nassen gefahren und da hatte ich Gott sei Dank einen taktischen Sturz davor, deswegen hatte ich klare Sicht auf die Steine und ich muss sagen, ich möchte auf jeden Fall Paris-Roubaix nicht im Regen fahren.
Das war aber geil. Ich bin das ja auch gefahren, mir hat das mega Spaß gemacht. Ich habe selten so viel Spaß auf dem Rad gehabt wie an dem Tag. Man ist ja durch diese Kurven durchgerutscht. Ich fand das Hammer.
Ja, aber ich bin nicht gerutscht, weil ich bin langsam genug unterwegs gewesen, aber mir hat es auf jeden Fall keinen Spaß gemacht.
Das hat Tom Boonen immer gesagt. Er meinte, eigentlich ist es besser, wenn Roubaix nass ist, dann ist es nicht so schwer, weil das Rennen langsamer ist.
Ja, es ist auch kontrollierbarer, die Kurven, finde ich. Weil du fährst rein, du weißt, du rutschst und du hast halt, es ist wie so Anlieger in der Kurve dann. So war es bei dem Roubaix da, als das 2014 oder 2015 war es.
Ja gut, da hat es ja so geregnet, ja, da hast du keine Pflastersteine mehr gesehen und der Matsch war einfach über die Steine drüber.
Ja genau, aber das war halt das mega war geil. Halt,
ja, aber es war auch mega glatt.
Ja genau, aber kontrollierbar glatt. So als Crossfahrer, ich habe richtig Spaß gehabt, Mann. Das war einer der geilsten Tage auf dem Rad, die ich je hatte. Einfach mega Fun.
Ja. Ich war nicht dabei, keine Ahnung.
Ja, komm, Basti.
Ja, vorhin bei dieser Was nimmst du auf die einsame Insel mit, kam mir noch ein Gedanke von was du mir erzählt hast die Woche, was ich nicht wusste, nämlich würdest du ein Parfum mitnehmen?
One Million?
Wie kommt der jetzt so auf so einen Blödsinn?
Hast du nicht mal für Paco Rabanne, wie heißen die? Paco?
Ah ja, genau. Stimmt, ja, da habe ich mal. Ach, schon direkt, das war aber nicht One Million, das war Invictus.
Invictus,
Genau.
Hast du, also war das ein Deal, den du hattest, oder?
Das war ein Deal, ja, mit Paco Rabanne.
Ja, Staufi, mein letztens, du warst, glaube ich, dann der erste Radsport-Influencer.
Ja, ich glaube schon, es war die erste Kooperation, die ich gesehen habe.
Ja, ich sollte irgendwas Lustiges machen. Mir ist nicht so viel eingefallen. Auf jeden Fall habe ich mein Fahrrad. Ich sollte was mit. Das war, glaube ich, vor irgendeinem Fußballturnier. Ich sollte aber auf jeden Fall was mit dem Ball machen. Und habe dann einfach eine Flasche von meinem Sattel geschossen. Und ich muss dazu sagen, die dritte Aufnahme hat gestanden. Also
Profi halt, ne?
Entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Auf jeden Fall ist, glaube ich, mein Rad einmal so doof umgefallen, dass ich mir mein Oberrohr ein bisschen kaputt gemacht habe. Aber gut. Also es war kein cooler Deal, muss man einfach mal nochmal dazu sagen. Ich glaube, meine Teamkollegen haben mehr Parfüm bekommen als ich. Das kann ich dazu sagen.
Aber war es ein Deal für dich oder ging der ans Team? Oder?
Es war ein Deal für mich, ja. Aber ich habe dann halt vor der Tour habe ich dann noch gesagt, ja, passt auf, ihr müsst auf jeden Fall hier noch ins Hotel noch ein paar Parfums rüber schicken. Das haben sie dann gemacht, aber ich glaube, meine eine Flasche steht immer noch zu Hause rum. Ich benutze es auch nicht, muss ich sagen.
Ganze Team gleich gerochen während der Tour.
Ja. War das noch, wo sich die Leute mal mit Parfum angesprüht haben? Warst du das?
Nee, das war Danilo Hondo, Thomas Vöckler, die haben einfach
immer. Steffen Wesemann. Jetzt ist es Kevin Reza.
Ja, Danilo Hondo gibt so Geschichten, Parfüm, jeden Tag ein paar frische Socken, also immer ein frisches Paar. Und also das war, ich glaube, die Zeiten waren jetzt ein bisschen vorbei, ne, wo das Feld irgendwie nach einer Drogerie riecht. Oder ist das
ja, Bogi hat auch immer ziemlich viel Parfüm genommen, ne?
Ja.
Eine ja, Zeit lang, nee, oder?
Das war früher Danilo hat jetzt sogar die Unterwäsche gebügelt. Das muss man auch dazu sagen.
Ja gut, wenn man die oft vorzeigt, dann
ist halt
richtig. Nee, ey, jetzt komme ich wieder drauf. Das war bei mir früher im Amateurteam. Sind wir immer zum Rennen gefahren, irgendwie mit allem Mann in einem Auto. Und einer hat immer ein Parfum ausgepackt und hat die anderen vollgesprüht vorm Rennen, sodass dann das Team gerochen hat wie ein Puff. Okay, dann machen wir weiter mit Besenwagenfragen. André, dein Besenwagenerlebnis.
Zweimal habe ich das gemacht. Zweimal bei der Tour.
Jetzt
gerade wieder bei der Tour. Aber ich muss sagen, ich war wirklich so gesundheitlich angeschlagen und so fritte, dass mir das sowas.
Und dann war das erste Mal
von egal war. Aber es war schön zu sehen. Da sind so drei Lotto-Sudal-Fahrer vor mir hergefahren. Das ist so ein prägendes Erlebnis. Das letzte Mal saß ich im Besenwagen, vorletzte Mal, als ich Lottofahrer war. Und jetzt saß ich wieder im Besenwagen und drei Lottofahrer waren vor mir.
Ich glaube, die vorherige Geschichte hat uns Rick erzählt, ne? Da ist er ja mit dir ausgeschieden, glaube ich, ne? Und
ja, aber diesmal hatte ich den Besenwagen ganz für mich alleine mit dem Kommissär. Und ja, da fragt man sich schon manchmal so Fragen, ob dieser Kommissär überhaupt wirklich geguckt hat oder auch nicht geguckt hat. Auf jeden Fall musste er ziemlich oft pinkeln.
Okay.
Ja, nee, ich finde, da kann man schon mal tief drauf eingehen. Also ist das so krass, ja?
Ja gut, ich meine, ja, kann man, alle sportlichen Leiter haben Tricks, aber auf der anderen Seite werde ich jetzt auch hier nicht großartig was sagen. Ich muss echt den Hut ziehen vor Roger und wie der das Ganze durchgezogen hat bei der Tour, auch mit der roten Laterne. Also ich glaube, der ist mehr im Wind gefahren als manch andere im Feld. Muss ich echt den Hut vorziehen, dass er sich dort mit Caleb Ewan sich so quälen konnte, um dort auch wirklich nach Paris zu kommen.
Ja, rote Laterne haben wir ja schon gewürdigt. Ist irgendwie zu drittletzte geworden, ne? Aber finde ich auch trotzdem was man eigentlich, habe ich glaube ich letzte Folge oder vorletzte Folge erzählt, dass man auch eigentlich wieder so eine Nummer oder so ein Trikot dafür machen könnte.
Was ist dir da sonst so durch den Kopf gegangen? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der hat mich angesprochen und hat mich gefragt, warum macht André das eigentlich jetzt mit? Wie viele Stiche hat es dann im Knie dann nach dem Sturz?
Ich hatte 6 Stiche. Mhm. Aber die Wunde war nicht das Problem. Aber ich hab's mir das Knie halt auch ein bisschen verdreht. Und ja. Es hat natürlich auch wehgetan, klar. Aber am zweiten Tag, am zweiten Tag ging's, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, okay, ist alles okay. Aber am dritten Tag muss ich sagen, wenn dort direkt Radrennen gewesen wäre, dann wäre ich schon draußen gewesen. Also da war das Feld Gott sei Dank gütig. Die Spitzengruppe war weg und wir sind wirklich gemütlich die Berge hochgefahren zum Anfang. Also das war aber nach 5-6 Tagen war das okay. Ich weiß zwar nicht, warum das auf einmal okay wurde. Mhm. Aber ja, von einer Baustelle in die nächste.
Das war dann auch eigentlich meine Antwort. Ich warte mal erstmal ab, wenn er sich davon jetzt schafft zu erholen. Vielleicht fährt er nochmal irgendwie vorne mit rein. Dann warst du nochmal einen Tag vorne mit dabei.
Ja, das war der einzige Tag, wo ich mich normal gefühlt habe. Also ich bin dann, nachdem das mit dem Knie okay war, hat sich die Wunde dann halt entzündet. Ich musste Antibiotikum nehmen und dann bin ich mit Dünnpfiff die beiden Pyrenäen-Etappen gefahren und das war alles andere als schön, wenn man nachts auf dem Klo gesessen hat. Ja.
Was war denn dann noch so die Motivation? Hattest du die ganze Zeit noch so die Hoffnung, irgendwie in meiner Etappe nochmal wieder fit zu werden und mit reinzufahren? Oder?
Ich sag mal so, ich wollte mich auf jeden Fall bis zum ersten Ruhetag irgendwie retten, um dann mich hoffentlich dort irgendwo zu erholen. Und muss ich auch dazu sagen, die Etappe nach dem Ruhetag habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich wieder ein normaler Rennfahrer bin, weil ich auf der Windkante dann auch mal im Wind vorne fahren konnte und dort wirklich auch richtig rumrühren konnte im Feld. Gut, dann bin ich Sechster geworden, aber das war wirklich der einzige Tag, wo ich sage, okay, Ich habe mich wie ein normaler Rennfahrer gefühlt und ja, danach ging es dann halt weiter mit Kränkeleien und irgendwann hat dann mein Körper dann halt gesagt, okay, bis hierher jetzt und jetzt ist Feierabend und da muss man auch dann wirklich ein bisschen vernünftig sein, weil ja, man hat nur eine Pumpe, ne?
Ich glaube, ein normaler Mensch kann sich das auch schwer vorstellen, dass es aber auch wirklich halt oft funktioniert beim Radfahren, dass du einfach immer weiterfährst jeden Tag und irgendwann sagt der Körper einfach so, ja gut, scheiß drauf, okay. Ich mache jetzt halt einfach wieder mit. Wo jeder sagen würde, okay, musst du ausregenerieren, aber wenn dann das nächste
Ich muss dazu kommt, sagen, wenn du jetzt so auf den Besenwagen zurückkommst, eigentlich wär ich den Tag davor schon draußen gewesen. Bei diesem Col de la Los oder wie der hieß.
Ja, mit
genau.
Steil war am Schluss.
Ja, ne? Also ich habe so morgens leichte Temperatur gehabt. Der Tag davor war schon bei mir so grenzwertig. Ich glaube, da hat Lennart gewonnen, glaube ich. Mhm. Und dann der nächste Tag war Col de Madeleine und dann dieser Col de la Los.
Da stand ich, habe ich dich angefeuert, hast du mich nur nicht gehört.
Ich habe niemanden mehr gesehen, das kann ich dir
schwören. Gesagt, er ist sehr gut im Verdrängen.
Auf jeden Fall kann ich mich nur daran erinnern, dass nach 25 Kilometern ein Berg kam, der war als kleine Brücke eingezeichnet und da war ich aber direkt als Erster abgehängt, aber direkt. Und da habe ich gesagt, okay gut, dann warst du es jetzt halt hier und auf einmal war ich wieder im Feld. Da habe ich gedacht, okay, Col de Madeleine, wie kommst du da hoch? Gut, bin ich losgefahren, hatte auch meine Gruppe mit Sam Bennett. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie kannst du gar nicht mehr deine Wattwerte fahren. Und dann hatte ich einen neutralen Materialwagen. Wagen 46, werde ich nie vergessen. Ich bin nicht stolz drauf, aber ja, der hat mir oft eine Flasche gegeben, dass ich im Gruppetto bleiben konnte. Aber ich bin dann wirklich die letzten 22 Kilometer diesen Col de la Los alleine hochgefahren. Hinter mir war nur noch Brian Coquart und Jens de Buschere, glaube ich. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt beim Radrennen, weil es waren nicht viele Zuschauer da. Und wenn man dann weiß, okay, du bist sowas von breit, bei dir geht gar nichts mehr und du weißt, es kommen noch 18-20% Wellen auf dich zu, zum Ziel hoch, da war ich, da musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich nicht umfall, weil ich gesagt habe, okay, die Blöße gebe ich mir jetzt hier nicht, dass ich jetzt hier umfall. Und ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn ich an dem Tag draußen gewesen wäre, weil es mir echt wirklich scheiße ging. Und wenn man dann da oben mit Schüttelfrost ankommt und ich bin jemand, der nicht emotional wird, also sehr, sehr, ich brauche sehr lange, um emotional zu werden, aber als ich oben angekommen bin, habe ich gewusst, okay, das war jetzt vielleicht meine letzte Tour-Etappe meines Lebens. Und muss sagen, da hatte ich auch meine Brille aufgelassen, weil mir da schon die eine oder andere Träne geflossen ist. Aber am Ende wäre ich an dem Tag draußen gewesen, muss man sagen. Bin dann den nächsten Tag halt nochmal an den Start gerollt, auch wenn ich wusste, okay, auf 1800 Meter werde ich mich jetzt nicht so sehr erholen über Nacht, da kann ich noch so früh schlafen gehen. Ja, dann war es das. Mal sehen, ob ich nochmal eine Tour fahren werde, aber ich gehe davon aus, dass der Besenwagen mich meine letzte Erinnerung an die Tour bleiben wird.
Das ist für dich da, der Besenwagen. Ja, du bist ja dann nächstes Jahr im Team mit Grand Tour Ambitionen, ne? Das wird dann vielleicht anders aufgestellt.
Ja, die Vision ist ja mit Sicherheit ein bisschen anders. Da wird kein 85-Kilo-Mensch mehr gebraucht im Feld. Aber ich kann gerne auf der Flachen von vorne fahren. Das ist kein Problem. Also vielleicht ist ja auch ich habe die Strecke noch gar nicht richtig gesehen. Dänemark ist ja nicht mehr.
Nee.
Da wäre ich eigentlich gerne losgefahren. Hätte ich von Rostock anreisen können.
Ich habe übrigens immer noch ein Trauma von dem einen Tag im Elsass. War es Elsass? Doch, wo du für Lotto damals noch von vorne am Berg hochgefahren bist, als Toni Galopor das Führungstrikot hatte und Toni Martin und Michael Kwiatkowski attackieren. André Greipel fährt von vorne, hinten im Gruppetto, fallen Bergfahrer raus, Marcel Kittel fährt am Berg an mir vorbei. Das war eines der schlimmsten Tage in meinem Leben. Das war echt die Hölle. Du fährst von vorne, Marcel fährt an mir vorbei am Berg. Das war. Und ich fall raus, wo du von vorne fährst. Das war echt.
Ja, entweder hast du Klasse oder nicht, ne?
Ja, nee, an dem
Tag. Das gelbe Trikot, das muss ich sagen.
Aber gut, an dem Tag vorher bin ich natürlich gestürzt, hab mir meine Nase und meinen Finger gebrochen. Aber nichtsdestotrotz, ist ein Bergfahrer rausgefallen. Ich habe deren Gesicht und ich dachte, Ich habe gesehen, wie die nach vorne geschaut haben und die konnten nicht fassen, was sie da gesehen haben. Erstmal das Toni Martin und Kwiatkowski, was die da vorne abgezogen haben, und dann, dass du von vorne fährst und Marcel Kittel, der fällt ja auf zwischen den ganzen Bergfahrern, dann auch an allen vorbeifährt auf diesen beschissenen Straßen da im Elsass. Das war unglaublich.
Ja, das
hat sie eingebrannt.
Ja, aber das ist dieses gelbe Trikot, muss ich sagen. Das setzt schon nochmal viele, viele Kräfte frei. Wenn ich noch an letztes Jahr denke, als Alaphilippe das Gelbe hatte und dann auf einmal Richese, Viviani von vorne gefahren sind, also da habe ich leider auch noch einen Trauma von. aber ja, doch, so ein gelbes Trikot motiviert einen schon.
Stimmt, diese sagen. Tour, wo Viviani die ganzen Berge von vorne gefahren ist, das habe ich mir auch noch im Fernseher gedacht.
Hey, was aber, geht hier ab? Weil wir da eh gerade sind, das ist ja auch das, was, ich weiß nicht, wie viel man das mitbekommt, aber du bist ja dann in dem Fall noch mehr als ein Sprinter, ne? Also jetzt, keine Ahnung, es wäre auch sehr auf Karriere, aber wenn man, ich weiß nicht, man kann ja sehr schwer deutsche Meisterschaften mitverfolgen, im Fernsehen schon mal gar nicht so richtig, wie du die halt auch immer gewonnen hast. Ich glaube zweimal, dreimal, wie oft bist du?
Dreimal.
Dreimal, hintereinander sogar, oder?
Nee, einmal war Buchmann.
Einmal war Meister, Buchmann zwischen, genau. Ja. Und die ja auch alle immer, du hast die auf einem Radrennen gewonnen, das war ja selten wirklich ein Sprint. Ich glaube, man hat es viel zu selten gesehen oder sieht es viel zu selten, dass du ja eigentlich in dem Fall auch schon ein kompletter Rennfahrer bist. Also du fährst ja auch Radrennen. Also ich glaube, das nimmt man gar nicht so wahr. Vielleicht.
Ich fahre auch sehr gerne Radrennen.
Ja, also genau. Also so auch so Tour of Britain kann ich mich erinnern. Gehst halt in Spitzengruppe, bist halt da irgendwie in so einer Gruppe, voll schwere Etappe und attackierst die halt einfach. So das. Also ich meine, ich habe da so einige Bilder im Kopf und das finde ich halt eigentlich ziemlich beeindruckend. Aber ja, viele Sprinter machen.
Frühjahrsklassiker auch.
Ja, ne? Ich habe ja, immer mega gefeiert, als er bei der Flandern-Rundfahrt einfach rausgefahren ist.
Mit Nils. Legendär.
Ja, genau.
Ja. Ja, du bist ja mehr als, du bist ja in dem Fall auch mehr als ein Sprinter dann, ja.
Ja, aber das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Beim Sprint muss man ja immer warten. Es ist auch manchmal ziemlich langweilig, aber so, wenn du dann so ein Eintagesrennen hast und ja, die Körner richtig auf die Straße werfen kannst, manchmal aber auch ein bisschen dumm, aber der Angriff ist die beste Verteidigung.
Bist du nicht mal als Erster in Mont Ventoux reingefahren?
Ja.
Natürlich, als Thomas de Gent gewonnen hat, ja, da bin ich, das war, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe einen großen Anteil an diesem Sieg von Thomas de Gent, weil ich war auch nur in der Spitzengruppe, weil ich glaube, 70 km/h Wind waren an dem Tag, und da habe ich gesagt, nee, die Etappe tue ich mir jetzt auf jeden Fall nicht im Feld an, und dann waren wir in der Spitzengruppe mit 13, 14 Mann, war super entspannt, also das Beste, was du machen konntest, und Thomas de Gent meinte dann so 60, 70 vor Ziel, komm, wir attackieren die jetzt und fahren alleine weiter. Ich gesagt, Junge, du bist hier der Stärkste in dieser Gruppe. Halt einfach die Bälle flach und dann hängst du die ab. Und du bist, als ich gesagt habe, du bist hier der Stärkste in der Gruppe, da hat er gesagt, ja, weiß ich. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, wie kannst du dem jetzt noch hier helfen? Gut, dann attackierst du einfach mal. Und dann bin ich am Mont Ventoux unten rein attackiert und als Erster an diesem Schild als wenn es dann nochmal heißt, Bergwertung in so und so viel Kilometer, bin ich als Erster reingefahren. War ein geiles Gefühl, ja. Und ich habe versucht, das war auch noch ein super geiles Erlebnis, ich bin noch nie mit den Bergfahrern wirklich mal in Zielnähe gewesen und 3 vor Ziel oder 4 vor Ziel war das, kam dann die Spitzengruppe und es war einfach sagenhaft, wie schnell die an mir vorbeigefahren sind. Und ich bin wirklich diesen ganzen Mont Ventoux, habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt, wir waren 12, 13 Mann, und wenn du jetzt hier, ein paar waren vorher abgehängt, wenn du jetzt hier Top 10 am Mont Ventoux fährst, ey, da kannst du deine ganze Karriere von zehren noch und kannst davon erzählen. Dann habe ich versucht, den ganzen Berg so mit 420, 430 Watt hochzufahren, und die sind 4 vor Ziel, mit 8 Minuten sind wir reingefahren, sind die an mir vorbeigeflogen. War ein geiles Erlebnis, und 3 Kilometer oder 1 Kilometer später ist Froome dann gelaufen, da war Stau, da konnte ich dann auch nichts mehr sehen, weil da so viele Zuschauer auf dem Straßenrand waren. Ja.
Geil.
Weißt du, da war ich sogar mit dir in der Gruppe am Anfang, da hatte ich einen Platten bekommen dann und bin mich bis kurz vor dem Moment die ganze Zeit mit 3 Minuten hinter euch hergefahren, in der kleinen Gruppe.
Warum? Was?
Ja, weil da hinten, ja, sie da richtig viel Vorsprung waren, zum Teil 13, 14 Minuten. Ja. Wir hatten weniger Abstand nach vorne als nach hinten. Und ich habe dafür ganz viel versucht, die Lücke zu schließen, weil ich natürlich wusste, die Gruppe kommt an. Und das war.
Da hatte dein sportlicher Leiter keine Tricks, dich wieder zurückzubringen.
Ja, nicht mit 4 Leuten. Wie willst du?
Ach, 4 wart ihr?
Wir waren zu viert.
Ah, okay.
Da waren noch welche, die kamen quasi nach, und ich hatte einen Platten, bin deswegen vorne rausgefallen. Und ja.
Wobei man aber sagen muss, an dem Tag war, war ja die Entscheidung, dass an diesem Chateau Renard ja. Ziel war und nicht oben auf dem Mont Ventoux. Und als wir mit dem Bus dann über diesen Mont Ventoux drüber gefahren sind, das war Wahnsinn. Also da habe ich auch noch Videos auf meinem Telefon von. Das war unglaublich, wie der Bus gewackelt hat.
Das sah aus wie Acapulco.
Da sind die
Acapulco.
Nein, Acapulco, nee. Du bist da hochgefahren und vor uns sind die Motorräder von der Polizei einfach umgekippt. Und die Busse haben gewackelt, es war komplett schwarz.
Ja, die Polizeimotorräder mussten warten, bis ein Auto gekommen ist. Also, damit die neben dem Auto herfahren konnten, sonst wären die umgeweht worden. Also das war unglaublich, was da für ein Wind über den Mont Ventoux rübergepfiffen ist.
Das war echt krass. Also das sah aus wie, ja, also wie Weltuntergang da oben. Also, die Busse haben richtig gewackelt. Die Busse, im Bus passiert ja nichts, aber die Motorräder sind einfach umgefallen.
Orkan?
Welches nein, Wort? Nein, Apokalypse meine ich so. Mal. Apokalypse. Acapulco. Das ist auch zu Acapulco.
Acapulco. Fahrerbingo. Kennst du? Ja, ne? Aber,
Ich weiß schon die erste Antwort.
Hast dir schon Gedanken gemacht. Wundervoll.
Aber Digitabs rein geht nicht.
Es gibt keinen anderen.
Geil. There is no other.
Das ist einfach so geil, Mann. Also das ist, und es ist auch schön, das bestätigt mich einfach darin, dass ich nicht irgendwie ein verzerrtes Bild habe, sondern es einfach der Realität entspricht.
André, wer im Feld ist der Beste, der Lustigste, der Fahrer, dem du am meisten respektierst, von dem man was lernen kann, was auch immer?
Das sind jetzt
herausragende Persönlichkeiten.
Auf einmal. Fangen wir erstmal an, über wen freust du dich am meisten? Im aktuellen Feld vielleicht noch. Wenn du den triffst so im Rennen, wenn du so im Feld zufällig an ihm vorbeikommst und denkst du so, ach, cool.
Da gibt es keinen spezifischen Fahrer, aber ich freue mich immer, wenn ich alte Teamkollegen sehe. Von meinem alten Sprintzug, Jürgen Rolands, Jens de Büchere und Sibi, den sehe ich ja auch meistens nur noch bei den Radrennen. Und wir fahren nicht viele zusammen, kommt noch mit dazu. Aber doch, das sind dann diejenigen, welchen, ja.
Und wen siehst du nicht gerne im Radrennen? Oder wer ist der nervigste Fahrer?
Na gut, ich habe jetzt Niki Terpstra gesagt, aber da fällt mir noch ein anderer ein, Adrien Petit. Also es gibt niemanden, der einfach so nervös auf dem Fahrrad ist wie Adrien Petit, und der ist leider auch einer derjenigen, egal wo du fährst, ob Windkante, ob einen Berg oder im Gruppetto, du hast diesen Menschen einfach immer neben dir. also er ist einfach wirklich nervig, weil der hat immer so komische Zuckungen. Und ja, den kann ich eigentlich fast noch gleichstellen mit Niki. Fahren auch im selben Team.
Ich erinnere mich.
Ich mir auch. Geil, ist hier im Fernsehen gesehen vor 2 Tagen oder gestern. Aber ja, okay, gut. Aber Niki, ja, ist halt einfach so, ne? Das ist der.
Ja. Mit welchem Fahrer würdest du gerne mal tauschen?
Darf ich in der Zeit zurückgehen?
Ja, kannst auch in der Zeit.
So, Cipollini wäre schon mal geil, muss ich sagen.
Aber der damalige, nicht der jetzige. Ich weiß nicht, ob du ihn ja verfolgst auf Social Media.
Ich habe ihn entfolgt.
Okay, gut.
Wegen was?
Weil es mir einfach auf den Sack ging und ich einfach auch kein Italienisch spreche.
Was von den vielen, ach so, weil er immer so viel labert jetzt.
Und ich sag mal, ich gucke mir auch nicht so gerne nackte Oberkörper an von Männern, insofern.
Mit einer Riesenbrille.
Hatte ich dann einfach gedacht, ja, dem brauchst du einfach auch gar nicht mehr folgen, weil erstens verstehst du ihn nicht und zweitens, ja, nackte Haut, kann ich mich auch im Spiegel selbst angucken, ja. Auch wenn ich nicht ganz so Oberarme habe und so Schultern wie er, aber ja, das kommt noch.
Stimmt, also. Kannst du noch erreichen.
Also, was wirst du nach deiner Karriere?
Nö, das weiß ich noch nicht. Also, ich möchte gerne nochmal einen Ironman machen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist vorbei, nachdem ich mir meine Schulter zerstört hatte im Frühjahr. Aber ich kann wieder schwimmen.
Ironman, aber gibt's Neos, in die du reinpasst? Also mit der Wade und so und Oberschenkel? Geht das?
Ja, kannst du ja machen lassen.
Ich bin ja jetzt nicht super kräftig. Also klar habe ich einen Oberschenkel und einen Arsch und eine Wade, aber.
Nee, das weiß ich gar nicht, dass du dick bist.
Nee, aber so
ein Oberkörper. Gerade ein kleiner Spaß, also nicht da draußen jetzt Hate abgeben, ihr andere Fans. Ich wollte ihn jetzt nicht dissen.
Nee, passt schon. Kann ich vertragen.
Also
nee,
richtig Ironman, also Langdistanz auch.
Ja, hätte ich schon mal Lust. Ja, also so jetzt nicht auf wettkampfmäßig, sondern einfach nur ja, für mich selbst.
Das sagst du jetzt. Das glaube ich dir irgendwie nicht.
Genau. Würdest du es dann, jetzt ist nämlich die erste Frage, auch mit dem Zeitfahrrad fahren?
Ja, dann bin ich ja schneller. Klar, ist ja auch. Aber in einer gemütlichen Position. Ist auch
gemütlich, okay.
In einer gemütlichen Position.
Also ich weiß ja auch auf jeden Fall, dass du laufen kannst, aber wie sieht es mit Schwimmen bei dir aus?
Ja, das ist das Problem. Aber ich habe letztes Jahr mit Jörg Mahl, meinem Personal Trainer, habe ich angefangen, Schwimmtraining zu machen. Ich muss sagen, es ist super hart, aber man sieht, wenn man es überhaupt nicht kann, sieht man auch schnell, wie man sich verbessert. Das reizt mich schon, aber ja gut, diese 3,5 Kilometer ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung und wenn ich die gut über die Runden bekommen, dann schaffe ich den Rest auch.
Und beruflich?
Das weiß ich noch nicht. Privatier. Also das nicht. Also dafür bin ich einfach ich bin einfach nicht jemand, der gerne Langeweile hat. Also ich werde mir schon Beschäftigung suchen. Was das genau sein wird, damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich noch nicht, weil ich doch noch gerne eine Nähe fahren möchte.
Ja, jetzt will ich aber doch nochmal wissen, warum eigentlich Cipollini? Also ich hätte jetzt...
Ja, wollte ich auch noch fragen.
Also vom Fahrertyp seid ihr ja nicht so unterschiedlich.
Nein, einfach, er war einfach eine Persönlichkeit im Feld, den alle respektiert haben. Ja? Also
das,
ja,
ist das bei dir nicht der Fall?
Nein, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Wenn ich jetzt bei der Tour Gruppetto rufe, dann gucken mich alle an und sagen, ja, auf dich warte ich auf jeden Fall schon mal nicht. Aber das ist einfach nicht so. Früher kann ich mich daran erinnern, vor 6, 7 Jahren, wenn wir alle gemeinsam Gruppetto, wenn einer Gruppetto gesagt hat oder gerufen hat, dann hat der Rest das auch gemacht. Und dann hast du einfach die Gruppe bei dir gehabt. Und jetzt bei der Tour sind wir alle wieder alleine gefahren. Und das ist dann schon, ja, irgendwo ein bisschen schade, ja.
Ich weiß noch so, was das auch angeht, Gruppetto, Welter, da warst du im Punktetrikot und Sierra Nevada, da war ich mit dem Gruppetto und ich wusste, wir fallen aus der Karenzzeit raus. Da bin ich aus dem Gruppetto rausgefahren. Da war oben Sierra Nevada, ziehen wir auf knapp 3000 Metern. Und ihr kommt aus dem Zeitlimit raus an. Du hast Punkte verloren. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube, du hast das Trikot trotzdem in Madrid bekommen, aber du hast auf jeden Fall Punkteabzug bekommen. Ich weiß noch, habe ich von dir nach der Etappe einen Anschiss bekommen, warum ich das Gruppetto attackiert hätte, wenn man das nicht macht. Weil ich hatte halt Angst, dass ich aus dem Rennen rausfalle. Andere meinte.
Ja, aber das war unsere eigene Schuld an dem Tag. Brian Holm war unser sportlicher Leiter und der hat sich damals einfach noch der hat sich gar keinen Kopf gemacht. Der hat null Zeitmessungen gemacht. Auf jeden Fall waren wir da wirklich aus der Zeit raus.
Ich war der letzte
Fahrer.
Der vorletzte Fahrer, der in der Zeit war und ihr wart aus der Zeit raus und du hast Punkte abgezogen bekommen.
Ja. Ja, das war das erste Jahr, wo sie das ganze Reglement geändert hatten die Strafen dann auf das jeweilige Trikot, auf die jeweilige Wertung, wo der Fahrer halt vorne war, wurde das ausgelegt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, an der Etappe habe ich Flaschen geholt. Bin ich vom Pinkeln wiedergekommen und habe 7, 8 Flaschen für meine Teamkollegen geholt bei 35 Grad. Und ich habe eine Strafe bekommen, 20 Punkte Abzug. Und an dem Tag noch aus dem Zeitlimit raus. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass Brian Holm am Straßenrand gestanden hat und uns dumme Sprüche zugerufen hat. Aber ja, dann waren wir anscheinend wohl doch aus dem Zeitlimit, dass wir es wirklich
vielleicht
wussten.
Vielleicht hast du auch die Strafe dafür bekommen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich rausgefahren war, weil ich Angst hatte und ich habe danach von dir eine Ansage bekommen. Und da weiß ich, wir sind unten reingefahren, ich glaube, da hast du Gruppetto gerufen oder jemand anders und dann standen auch direkt alle freiwillig parat, um im Gruppetto da hochzufahren. Das hat sich dann über die Jahre auf jeden Fall geändert. Das habe ich mir auch noch mitbekommen.
Ja, aber das Reglement war damals auch noch anders, ne? Also wenn du, ich glaube, mehr als ein Drittel des Pelotons warst, dann wurdest du auch nicht rausgenommen. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Also wenn jetzt 70 Mann aus dem Zeitlimit draußen sind, dann kann die Jury entscheiden, okay, die Jungs fahren nach Hause oder nicht.
Hat aber trotzdem ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich einen Anschiss bekommen habe vom André Greipel, der damals noch eine Respektperson war.
Mit dir konnte ich ja so umgehen, weil die habe ich auch schon Pferdeküsse gegeben beim Fußball damals. Ne?
Ich weiß. Aber du hast mir auch immer gute Worte und warme Worte gegeben, von daher ist das in Ordnung. Kann ich es akzeptieren.
Ich habe gerade noch eine Frage eingefallen, nämlich Du bist ja so, wir sind Sonntag ja Training gefahren und mein Kumpel Maciej war dabei und irgendwann meint er, das habe ich auch an dich schon erzählt, ja krass irgendwie, ich bin 2 Jahre älter als André, aber der kommt mir so viel erwachsener vor, das ist irgendwie so eine Respektsperson. Jetzt hast du hier diese Trainingstiere-Gruppe und hast quasi, nimm mal Freddy Störmann mal raus, hast du so 3 Jugendliche unter dir. Mach doch mal so eine Prognose für die Zukunft, für die. Jetzt Nils wechselt Team, Juri ist eh woanders so. Wo siehst du die, wo kommen die raus, was können und wollen die noch so reißen?
Also darüber haben wir selbst schon gesprochen und man muss sagen, dass allein von der Statur her ist Juri Hollmann so derjenige, welche der von der Optik her auf dem Rad einfach ja eine Augenweide ist, so ist es einfach. Und klar, vom Motor her ist Nils mit Sicherheit jemand, der seinen Weg gehen wird, bei vielen Klassikern nach vorne mitmischen wird. Ich hoffe natürlich, dass er auch ein Monument gewinnen kann. Ja, und Rick ist halt Rick, ne? Der macht auf jeden Fall auch seinen Weg und wird auch noch lange Profi sein und auch seine Erfolge einfahren, da bin ich mir sicher. Wenn er weiterhin konzentriert arbeitet. Auf jeden Fall haben die 3 hoffentlich noch eine lange Karriere vor sich.
Ja, Rick ist jetzt mal im Giro und da hatten wir es auch so, jetzt hat er ja dabei Tirreno fast aus Versehen ein Rennen gewonnen gegen die Sprint-Elite und jetzt sind die da mit, glaube ich, Cimolai, Barbier und er, die eigentlich jetzt so von außen betrachtet irgendwie gleich stark sind und mal sehen, ob man sich da mal die Bürde teilt, ob er auch mal seinen Tag bekommt da.
Ja, also was man jetzt von der Strecke her gesehen hat, ist der Giro auf jeden Fall nicht immer flach, wenn es zum Sprint kommen wird und ein bisschen über die Berge kommt er auch. Und er muss sich einfach auch mehr zutrauen, weil er manchmal, glaube ich, das sage ich ihm auch oft, dass er weiß, dass er manchmal gar nicht selbst weiß, wie stark er wirklich ist. Und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und hoffentlich auch wird die Teamleitung das Ganze auch so sehen, dass er dort auch mal ein bisschen Unterstützung bekommt. Und es muss kein Sieg sein, aber auf jeden Fall so ein Platz 3 bei Tirreno war auf jeden Fall schon mal ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und das, glaube ich, war auch ein guter Erfolg für ihn nach der Corona-Krise und auch nach dem langen Ausfall im letzten Jahr.
Wie kam euch die Idee Trainingstiere? Wer hat denn das angefangen?
Das ist das bin ich gewesen. Also
ja, ne? Ey.
Also das ist alles
von Influencer in Deutschland.
Ja klar, das ist gewesen. Auf meinem Mist gewachsen und ich habe den Jungs dann gesagt, komm, wir machen jetzt hier vor der Tour mal so einen Account und dann ging das los. Aber wir waren vorher halt schon die Trainingstiere, ne? Also unsere WhatsApp-Gruppe heißt halt Kölner Trainingstiere.
Wann machen ihr die nächste Ausfahrt? Also jetzt gerade ist das schlecht, ne? Aber habt ihr nochmal sowas geplant? Ich weiß, wann war das? Ungefähr vor gut einem Jahr, ne? War das letztes Jahr oder ist es schon 2 Jahre her? Ich weiß gar nicht mehr.
8. November war das letztes Jahr, glaube ich.
Letztes Jahr, ne? Wie viele Leute waren da? 400 oder so?
450
gezählt. Kleine Radtouristik über Nacht organisiert.
Ja. Im geschlossenen Verband.
Ja, ist ja sowieso Versammlungsverbot. Also wir müssen das auf jeden Fall vertagen, aber es wird auf jeden Fall wieder eine Ausfahrt geben. Also wir hatten das in diesem Jahr eigentlich schon geplant, so im Mai rum. So wollten das eigentlich mit rund um Köln ein bisschen verbinden. Aber ja, gut, alle wissen, warum unsere Ausfahrt dieses Jahr nicht stattgefunden hat.
Man könnte mal so eine richtig krasse Critical Mass so machen. Ja,
11.000 Abonnenten habt ihr mittlerweile schon.
Also. Die Trainingstiere sind Influencer. Leider seid ihr eigentlich alle in unterschiedlichen Teams nächstes Jahr, oder fast alle. Sonst könntet ihr ja sogar Verträge, also so Sponsorenverträge annehmen da.
Ja, wir haben die Trainingstiere, den Account ein bisschen vernachlässigt in diesem Jahr.
Ja, immerhin. Also ich meine.
Aber die Videos, die kommen
so einmal gut. Eben einmal die Woche kommt ja noch was und ich finde es schon ein geiles Konzept eigentlich, dass der Radsport-Fan sich da so.
Konzept.
Ja, das ist einfach so, sich in den Storys erwähnen und so miteinander quatschen, wenn man bei unterschiedlichen Rennen ist. Und das ist schon irgendwie ein Einblick, den du ja sonst nicht so kriegst.
Ja. Ja, das Beste muss man dazu sagen, Juri, der einmal die Woche auf sein Telefon guckt, der merkt eigentlich gar nichts. Ja. Muss man sagen, also wenn der dann mal irgendwo gemerkt hat, dass er ein Smartphone hat und dass man damit auch kommunizieren kann, ja, dann krass, ist das auf jeden Fall schon mal positiv, ja, wenn er das noch so Leute mitbekommt. Gibt, ne? Aber ich glaube, Juri hat noch nicht einmal dort was reingepostet.
Aber ich glaube, der hat ein sehr glückliches Leben damit.
Ja, ja. Also total beneidenswert. Ja. Ja.
Also ich habe, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo wir hier sprechen, bestimmt 100 Mal auf mein Telefon geschaut und 3 Mal bin ich einfach versunken in irgendeinem Scheiß, während ihr geredet habt. Und das ist halt einfach eine Sucht.
Von daher beneide ich sag Juri dir, da. Angeln, der Hammer. Aber
wie läuft denn die? Warte mal jetzt, bevor er wieder abschweift.
Das wäre für mich viel zu beruhigend mit dem Angeln. Ey, da würde ich kaputt gehen. Diese Ruhe.
Nee, Mann, das ist gar nicht so.
Paul, die Kaffeemaschine war keine gute Idee.
Warum?
Ja.
Weiß nicht, hätte ihr besser so ein Teeset gekauft oder so.
Da ist auch Koffein drin.
Baldrian. Nee,
es gibt auch Beruhigungstees. Das wäre.
Oder ich fange einfach an zu kiffen, dann beruhige ich mich auch.
Ja, oder so. Sag mal jetzt, ihr seid ja alle in unterschiedlichen Teams und habt ja wahrscheinlich auch alle unterschiedliche Trainer, oder? Funktioniert das trotzdem? Wie oft fahrt ihr eigentlich zusammen als Trainingstiere?
Aber wenn wir zu Hause sind, dann fahren wir eigentlich immer zusammen. Auch wenn es der eine macht jetzt eine Kaffeerunde und die anderen fahren 80, 90 Kilometer oder was weiß ich, dann fahren wir eigentlich immer gemeinsam los und der eine dreht dann ab und die anderen beiden, die arrangieren sich. Aber auf alle Fälle versuchen wir schon, wenn wir zu Hause sind, dort gemeinsam loszufahren, ja.
Und dann seid ihr immer nur unter euch oder sind da ab und zu noch andere mit dabei? Wohnen ja doch noch ein paar hier in der Gegend, ne? Aber das hat sich nicht so etabliert irgendwie.
Das hat sich nicht so etabliert. Ich habe immer so das Gefühl, dass die nicht mit uns trainieren dürfen, so ungefähr. Man weiß ja auch, Team Sunweb ist immer ziemlich strikt und bei mir kommt das so ein bisschen rüber, dass die mit uns nicht trainieren dürfen. Vielleicht fahren wir auch zu schnell, vielleicht fahren wir auch zu langsam.
Mit uns dürfen die
auch nicht trainieren. Vielleicht sind
zu langsam kann gar nicht sein. Also ich habe gehört, Nils Pollitt, der ist ja schon immer ein bisschen zu schnell fast unterwegs.
Ja, der hat so einen neuen Vorbau. Der ist immer ein Stückchen länger als die anderen. Aber das lässt mich so kalt. Ich bin mein ganzes Leben Radrennen gefahren. Wo muss ich das nicht noch im Training?
Ja, was machst du denn? Hängst du in Seilen, Nils? Und
ich sag ihm dann einfach, dass er mir nicht zeigen muss, wie stark er sein muss, kann. Also das sage ich ihm dann einfach. Und dann fängt er wieder an, ich bin heute so gut drauf und ich habe so gute Werte. Und das ist halt Nils. Aber der braucht immer so ein bisschen Bestätigung. Aber wenn ich ihm dann sage, dass er mir das jetzt nicht zeigen muss, dann können wir auch normal weiterreden und ein normales Tempo fahren.
Ja, irgendwann bringe ich mal ein Rad mit und dann möchte ich mich da gerne mal anschließen.
Kannst einen Antrag stellen. Wir brauchen noch eine Maus.
Hast du noch irgendwas von uns wissen? Hast du eine gute Hungerast-Geschichte?
Ich bin heute Turnieren gefahren. Also wer jetzt lange Fahrten hat, der sollte immer auf die Zuckerrüben gucken. Die Zuckerrüben liegen auf jedem Feld jetzt. Die haben ja schon einmal mich vom Hungerast bewahrt und mich nach Hause gebracht. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert und die schmecken gar nicht so schlecht.
Du hast ernsthaft Zuckerrüben gefressen?
Ja. Hungerast. Dann bin ich aufs Feld gelaufen.
Wie schmeckt das?
Zuckerrübe.
Ja, wie Zucker.
Wie eine Rübe halt.
Was? Die Teile, die da drüben rumliegen.
Die musst du halt schälen vorher, würde ich nicht.
Mit was schälst du die, wenn du dann
rausgezogen und gegessen?
Ja, sicher.
Nee, die sind ja jetzt gestapelt auf jedem Feld. Okay. Also
mit Speiche oder was?
Nein, über den Reifen kannst du die so ein bisschen abfallen, so dass die Schale raus ist und der Dreck und dann kannst du nochmal schön reinbeißen.
Ich kann dir sagen, wenn du einen Hungerast hast, dann nimmst
beißt
du
auch so rein.
Dann nimmst du auch eine 5-mal überfahrene Stulle, die auf der Straße liegt.
Funktioniert auf jeden Fall besser als die Zwiebeln, die demnächst auf den Feldern rumliegen.
Gut. Ja, André, schau schon auf die Uhr. Genug erzählt.
Genau.
Und relativ wenig über Radsport, oder? Was?
Jetzt haben wir schon Radsport, aber halt geil, der geile Teil davon.
Ja.
Der interessante.
Ja, also ich fand's in Ordnung.
Ich fand's in Ordnung.
Wir können ja irgendwann dann nochmal über Radsport reden.
Machen wir.
Somit verabschiedet sich die Maus.
Ich verabschiede mich auch. Danke fürs Mitmachen, André.
Genau.
Danke fürs Empfangen und für die Pizza. Und das alkoholfreie Radler.
Für die ersten 100 Meter der Rampe Bärenrad könnte ich mich auch noch anbieten als Anfahrer. Aber, ja, erst nächstes Jahr irgendwann. Dieses Jahr wird eng.
Ja, das müssen wir echt machen, ganz ehrlich.
Ja, machen wir auch.
Wir probieren es nochmal. Nächste Woche greifen wir nochmal an.